Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 636. Heute mit dem Review Podcast zu AEW All In 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Ja, während der David hier All-In zelebriert hat mit Freunden und bei Schmaus und Trank, haben sich ganz viele liebe Menschen bei uns in den Livestream begeben und haben mit mir zusammen All-In live geschaut, mit meinem Kommentar 4 Stunden lang. Olaf auf den Backen, das ist auch nicht so schön. Aber wir hatten eine Menge Spaß, das war eine tolle Show und ganz viel Emotion zum Abschluss. David, wie geht's dir am Morgen danach?
Sehr gut. So gut, dass ich erstmal meine Kollegen genervt habe mit Videos von Entrances. Und von wegen, ey, guckt euch das an, das war am Wochenende. Reaktion war dann so, ach, da war Catchen. Da dachte ich, so, war Catchen. Nee, mir geht's gut. Ich leg mich zwar gleich hin, aber es war sehr schön, ein Event beendet zu haben und dann zu sagen, ach, komm, ich leg mich direkt ins Bett. Und eigentlich hättest du sonst gesagt, ey, noch 2 Stunden, dann geht die Kickoff-Show los. Das fand ich cool.
Ja, und es gibt ja auch eine ganze Menge Neuigkeiten zu dem, was dann auch in der näheren Zukunft von AEW passieren wird. 2025, am 15. Februar, geht's nach Australien. Grand Slam Australia steht da an. Und wir haben es auch schon ja im Vorfeld so ein bisschen mitbekommen, dass Forbidden Door nach London kommen wird. Ist so, am 24. August quasi, auch da zum All-In-Wochenende, mehr oder weniger. Immer schön nach der Gamescom, mehr oder weniger. geht's da rüber. Forbidden Door heißt es da in London. Eine offizielle Bestätigung, welche Arena es sein wird, gibt es noch nicht. Der Markus hat aus erster Hand von Dave Meltzer gehört, dass wahrscheinlich die O2 Arena hier veranschlagt wird. Gibt's noch keine offizielle Bestätigung für. Warten wir mal ab und wir wissen auch, dass 2026 gibt's dann wieder All-In in London. David, irgendwann kommst du auch nicht mehr da drumherum, dass du da mal hinfährst, oder?
Nee, diesmal ist es auch fix. Also ohne Wenn und Aber. Also 26 haben wir gestern schon gesagt, das ist sowas von fix. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ich finde es auch gut, dass du halt dieses Jahr Pause hast, weil dann kannst du halt ein bisschen Kohle beiseite legen. Und umso finaler wird es. Und ich freue mich. Ich finde es auch auf jeden Fall mutig momentan, diesen Weg, dass man halt sagt, hör mal, wir machen ein Stadion noch in Australien. Wir machen nochmal London, große Arena. Wir machen ein Texas-Stadion. Für so eine junge Company, Respekt. Mal schauen, wie es wird.
Läuft schon. Das sind auf jeden Fall so die großen Ankündigungen. Dazu hat natürlich noch Swerve Strickland seinen Vertrag verlängert. Also es sind ganz gute Nachrichten, die sich da aufgetan haben am All-In-Wochenende. Wer noch so ein bisschen mehr hier vom All-In-Wochenende hören möchte, wir haben auch, beziehungsweise ich habe auch mit dem guten Markus so einen kleinen Reiseberichts-Podcast aufgenommen. Sprich, welche Shows hat er sich angeschaut? Mit wem hat er gequatscht? War ja auch bei Media Scrum zum Beispiel zugegen. Was hat er sonst noch so gesehen? Der war bei Pro Wrestling Eve zum Beispiel, hat er Asha Kong gesehen, so als ein Beispiel. Der war noch bei Rev Pro und hat sich das noch angeschaut. Der war sogar beim Fozzy-Konzert mal wieder.
Mit Swerve.
Und hat Swerve auch gesehen, ganz genau. Also schon ganz witzig und da gibt's dann bei Patreon, Steady und bei YouTube für die Kanalmitglieder gibt es da eben noch einen Bonus-Podcast obendrauf. Aber lieber David, ich muss dich natürlich erstmal fragen, bevor wir jetzt in die Review einsteigen. Wir haben letztes Jahr so ein bisschen gemotzt, was so die Aufmachung von All-In anging. Bühnenaufbau war nicht so krass, wie wir es uns vielleicht erhofft hatten beim ersten All-In. Wie ging es dir dieses Jahr? Weil ich weiß, du bist immer jemand, der speziell auf die Bühne ganz besonders großen Wert legt und nicht gespoilert werden möchte.
Ja, ich hatte da echt auch Angst und dann kam die Kickoff-Show und dort wurde die Bühne auch nicht gezeigt. Und also außerhalb der Matches. Wir waren schon sehr neugierig. Dann habe ich nur gedacht so, okay, die Regie mag die Bühne anscheinend noch nicht, weil so wie die gezeigt wurde, nee, wie sage ich das? Die Bühne war anders, als ich es in den ersten Bildern gesehen habe, weil die war eigentlich viel, viel größer und länger gezogen. Also eigentlich bestand die aus 3 Ebenen bei der Rampe hinweg. Das habe ich erst ganz am Ende gesehen. Ansonsten fand ich aber, man darf das halt nicht mit WWE vergleichen, weil das Production Value ist einfach kleiner, aber ich fand, es war eine sehr coole Bühne, weil es halt nicht nur eine Screenwand war, sondern halt so quasi dreidimensional, also einmal die Rückwand, aber dann auch drumherum. Ja. Man hat das auch gut in den Grafiken eingebunden und ich fand, das fühlte sich auch direkt anders an. Ich fand gut, dass es eine Rampe gab, aber einen riesen Punktabzug gibt's für mich. Und vielleicht kannst du mir das erklären. Wir sind wahnsinnig geworden. Zwischen Rampe und Ring war so ein kleiner Bereich, der nicht abgedeckt war. Und wir hingen da und haben nur gefragt, warum? Weil den kannst du doch so einfach abdecken. Vielleicht ist das Material ausgegangen oder sonst was. Das sah so komisch aus. Und wir haben die ganze Zeit Sorge gehabt, weil das ist ja dieser Boden, den du auch bei Konzerten hast. Das kann auch rutschig sein. Und das kann auch gefährlich sein. Also Warum man das gemacht hat, keine Ahnung, aber die Bühne war schön.
Die Bühne war schön. Ich hätte mir tatsächlich da noch ein bisschen Farbe gewünscht. Ich fand das Schwarz so ein bisschen dunkel. Also oben auf der Bühne, den Boden quasi auf der Bühne. Ansonsten die Aufbauten mit den LED-Screens fand ich auch cool. Diese Lücke hat mich auch gestört. Also als jemand, der gerne sowas, wenn jemand Anno gespielt hat oder Siedler oder so, sowas darf es nicht geben. Ne?
Das hat auch keinen Sinn gemacht. Also ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Mach doch einfach diesen Stoff weiter.
Ich habe mich gefragt, ob du einfach zu wenig da gehabt haben und dann eben gesagt haben, ja gut, ist halt so. Oder ob das wegen dem Benzinspot gewesen ist, den es gegeben hat.
Nee, glaube ich nicht. Weil der Benzinspot, der war ja trotzdem schon weit vorne. Also nein, also ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht hat man da einfach einen Fehler gemacht oder was unterschätzt oder Material falsch. Was natürlich auch auffiel, war bei der Rampe, beziehungsweise oben auf der Stage, wie du halt sagst, war es ja schwarz. Da Thema Production Value, bei WWE ist es halt eine LED-Wand. Und hier war es halt einfach Stoff, der drüber gezogen wurde. Man hat ja auch noch Zeit, sich zu steigern. Das war jetzt die zweite Show, aber es war auf jeden Fall, fand ich, von diesem Gefühl der Großveranstaltung oder dass es halt unsere persönliche WrestleMania bei AEW ist, war es ein großer Schritt nach vorne.
Ja, es hat sich groß und wertig angefühlt. Auch die Masse an Feuerwerk, du hast gerade noch gesagt, so der Production Value, der ist noch ein bisschen kleiner. Also, was sie da an Feuerwerk rausgeballert haben, dann auch mit den Drohnenshots, die es von draußen gegeben hat, das war schon aller Ehren wert.
Stell dir mal vor, du wohnst da in der Nähe.
Das habe ich mir auch gedacht. Du
hast die ganze Zeit nur 4 Stunden lang.
Und da freust du dich, wenn Orange Cassidy rauskommt, weil dann geht's genau eine.
Ey, wir mussten da so lachen. Ne? Diese eine auf dem Dach, ich fand das großartig.
Ja. Wenn schon, denn schon. Ansonsten steigen wir hier natürlich dann auch in der Zero Hour ein, also der Buy-In, wie es ja auch gern genannt wird. Ist gestartet mit einem 16-Man-Tag-Team-Match, also 8 gegen 8. Jetzt lese ich einfach mal ganz kurz die Teilnehmer hier vor. Wir haben auf der einen Seite haben wir Tommy Billington, wir haben Kip Sabian, Rocky Romero, Kyle Fletcher, Leo Rush, Action Andretti und Top Flight, also Darius und Dante Martin. Und die trafen auf Jay Lethal, Sapnan Singh, Anthony Ogogo, Arya Daivari, Private Party, die Dark Order. Habe ich immer vergessen? Nee, das war's. So.
16 also, Mann.
16 Mann. Ganz viel Chaos und so viele Leute um den Ring herum, dass die manchmal gar nicht auf dem Apron Platz gefunden haben, sondern auch sich so ein bisschen draußen hinstellen mussten. Naja gut, ich sag mal, was erwartet man bei einem 8 gegen 8? Es war Chaos, jeder hat immer mal seine Chance bekommen, seine Aktionen zu zeigen. Das Ding jetzt zu erklären, würde jeglichen Rahmen sprengen. Ich kann so viel sagen, ich fand das als Aufgalopp witzig. Irgendwie hat jeder so seinen Moment bekommen. Auch Satnam Singh hat seinen Big Show-Moment quasi.
Bud Spencer-Moment.
Ja, wir bleiben im Wrestling. Aber so als Auftakt hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Battle Royale, war dann aber ein Tag-Team-Match. Ich fand's witzig, kann man so machen.
Ja, wir haben es unser Besuch guckt kein Wrestling, den haben wir es dann halt so erklärt, das ist so die Belohnung für die Wrestler, die halt eigentlich nicht im Fokus sind, dass sie einmal kurz da waren.
Ja.
Und so fühlt es sich halt also auch an, dass du halt sagst, ey, 16 Leute, alle hatten Entrance, das muss man halt dazu sagen, das ist ja auch schon mal was Wichtiges. Jeder hatte halt seine 20, 30 Sekunden Spots. Eine wirkliche Story gab's da jetzt auch nicht, aber es war halt unterhaltsam und wie du es halt sagst, Es war ja auch nicht verkehrt. Das ist, glaube ich, genau das Richtige, was du als allererstes machst. Das Match war relativ früh. Und dass du halt auch den Leuten, die am Stadion sind, dadurch zu verstehen gibst, kommt mal langsam auf eure Plätze.
Ja.
Und dafür war das halt, ja, so, setzt du dich hin, bist gut gelaunt, alles klar, ein bisschen Wrestling, kannst dabei ein bisschen labern, musst den Fokus nicht unbedingt mega drauf legen und kommst halt gut rein. Von daher war es für mich vollkommen okay.
Genau, hast ein paar spektakuläre Aktionen da auch gehabt. Dann auch der Abschluss. Dann Tim Martin, der hier diesen Frog Splash dann eben auf der Vari springt für die 3. Also.
Ach, warte. Eine Sache habe ich noch.
Okay.
Bei dem Match haben wir richtig Angst bekommen. Und zwar bei den Entrances. Weil erstmal anfangs, wo du halt Private Party hast, also MCs, was auch immer das heißt, hast du die sehr schlecht verstanden, als sie gesprochen haben, weil es halt so geheilt hat.
MC bedeutet Master of Ceremony.
Ja, aber ich habe halt gedacht, die führen durch die ganze Sendung, nicht nur bei dem kurzen Match. Und die Musik war halt brutal leise. Das haben wir eh bei AEW gerne mal, dass sie halt leiser ist, aber da war brutal leise. Und wir haben nur gedacht, oh nee, bitte nicht in der Maincard. Die haben die Regler dann geändert Richtung Event hin. Also das Hallen ging weg, auch weil die Leute halt ins Stadion kamen. Aber man hat auf jeden Fall das Mikrofon geändert und auch die Musik lauter gemacht. Aber da hatte ich echt Sorgen, weil das war brutal leise.
Musikabmischung und auch Regie, da müssen wir nachher auch nochmal drüber sprechen.
Also, oh ja, Regie.
Das
ich sag nur Stage. Ich sehe die Stage erst nach 3 Stunden wirklich.
Ja, ganz genau. Also das war alles nicht so optimal, da muss man auf jeden Fall dran arbeiten in der Nachbetrachtung sich da nochmal Gedanken drüber machen, wie man das Casino Gauntlet zum Beispiel besser präsentiert. Egal. Opening Contest, 8 gegen 8, Chaos, witzige Momente, ein paar spektakuläre Momente, irgendwann fliegen sie alle durcheinander und am Ende fliegt einer auf den anderen, dann ist es vorbei. Kann man so machen, kann man sich anschauen, muss man aber nicht gesehen haben. Chris Statlander traf dann gemeinsam mit Stokely Hathaway auf Tomohiro Ishii und Willow Nightingale und dabei ging es ja darum, da was für eine Stipulation es beim Match um die CMLL Women's Championship bei All Out geben wird. Das ist ja ein Match, was da stattfindet. Und ja, Willow, ich kann es immer schon mal vorwegnehmen, hat dieses Match jetzt hier gewonnen und kann sich deswegen die Stipulation für das Match aussuchen. Willow ist ja auch die Titelträgerin. Erstmal großes Lob hier an Stokely Hathaway, der hier im Michael Jackson Gedenkoutfit rausgekommen ist, auf der Sänfte und sehr charismatisch rübergekommen ist. Ja, dann ein Mixed-Tag-Match mit Mixed-Tag-Rules, also keine Intergender-Rules. Es sollten eigentlich die Frauen nicht gegen die Männer kämpfen, haben wir doch so ein bisschen gesehen, nichtsdestotrotz.
Ja.
Am Ende auch hier, es ging dann ein bisschen Comedy-lastig ab, als dann Tomohiro Ishii und Stokely Hathaway im Ring standen und tatsächlich ja auch Stokely hier einen Spinebuster gegen Ishii zeigen konnte, aber er hat es natürlich nicht beeindruckt, steht direkt wieder auf und ja, am Ende wurde dann auch Stokely ordentlich verprügelt. Es gab dann die Diving Lariat von Ishii gegen Stokely am Ende. Hat aber auch den Moment gehabt, wo sich Chris Statlander quasi zum Schutze von Stokely vor Ishii gestellt hat und dem auch ein paar Vorarms verpasst hat, sogar einen, der ihn sichtlich beeindruckt hat. Fand ich nett, auch hier. Es ist eine Geschichte dahinter gewesen. Es war auch natürlich eine gewisse Wertigkeit dahinter durch diese Stipulationsgeschichte. Ich fand's in Ordnung, ich fand's unterhaltsam, aber jetzt auch mehr nicht.
Ja, tut nicht weh, war da, hat Spaß gemacht. Willow hatte einen sehr guten Entrance im Übrigen von Publikumsreaktion.
Das stimmt, ja.
Das sah schon sehr schnick aus. Ich fand Hathaway hat halt auch das, wofür er da war, echt gut gemacht.
Ja.
Also, wenn er mal einen Move gemacht hat, nicht viele, aber die sahen halt vernünftig aus. Und die Geschichte, die erzählt wurde, war halt logisch. Es war halt auch viel Comedy natürlich dabei. Ich hätte mir gewünscht, dass Statlander ein bisschen mehr vermöbeln darf. Ich wusste aber nicht halt, dass es halt diese Mixed Tag Team Rules gibt mit der Trennung. Fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten, eigentlich ist das Match ja auch nur da gewesen, um halt das richtige Match zu teasern. Und daher vollkommen okay, tat nicht weh und die Leute im Stadion hatten ja auch Spaß. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass du halt was hast, wo du Spaß hast und dann hattest du erst das erste Match, dieses reine Chaos, dann jetzt ein bisschen Comedy mit einem Aufbau, der halt da ist, passt es beim nächsten Match, das war dann halt auch nochmal ein bisschen so, wir zünden Feuerwerk ab.
Genau, das nächste Match war jetzt dann eben auch so ein bisschen Wrestling-Nostalgie, ne? Weil wir haben dann ein 10-Man-Tag-Team-Match hier gesehen mit ganz vielen Leuten, die wir sonst bei Ring of Honor eigentlich eher zugegen haben. Wir haben die Van Erics hier gehabt mit Marshall und Ross Van Eric. Wir haben Sammy Guevara gesehen, Katsuhiro Shibata und Dustin Rhodes natürlich mit dabei. Und die trafen auf das Undisputed Kingdom, also Matt Taven, Mike Bennett und Cage of Agony, also Brian Cage, Bishop Khan, Tor Leona, also da auch natürlich eine große Wrestling-Geschichte, allein so jemanden wie Dustin Rhodes an der Seite von den Van Erics zu sehen, natürlich Kevin Van Eric war noch als Begleiter dabei, auch schön barfuß, wie sich das gehört. Wrestling-Nostalgie, Wrestling-Geschichte ist hier ganz, ganz groß geschrieben gewesen und auch das natürlich jetzt hier so ein ganz klassisches Kickoff-Match. Wir haben eine kurze Isolationsphase gehabt, aber irgendwann nach 5-6 Minuten brach dann das pure Chaos aus und die letzten 5 Minuten gab es auch keine richtigen Rules mehr, keine Regeln mehr. Da wurde dann wild durcheinander gesprungen und schlussendlich gab es dann hier den Sieg für das Team Dustin, so nenne ich es einfach mal. Da gab es dann die große eingesprungene Swanton von Sammy Guevara auf Matt Taven. Vorher gab es noch Final Reckoning von Dustin Rhodes als Vorlage sozusagen. Und dann war das Ding hier gelaufen. Dustin Rhodes durfte den Pinfall holen. Come on, es war auch wieder unterhaltsam. Eine 10 Minuten Feuerwerk abgefackelt. Jeder durfte gut aussehen. Die Van Erics durften sich mal auf einer ganz, ganz großen Bühne präsentieren. Das war ein schöner Moment. Am Ende dann noch alle zusammen, als er noch die Attacke gegeben hat, durften alle zusammen nochmal die Claw zeigen. Crowdpleaser, oder?
Ja, total. Also das war halt, das gerade das Ende, weißt du halt, warum man das halt macht. Ich fand auch die Ansetzung, beziehungsweise wie das halt abgelaufen ist, war das halt auch nicht unklug, weil Dustin Rhodes ist halt jetzt momentan Titelträger. Man hat ihn auch bei Collision prominent dargestellt. Sammy an seine Seite ist halt zurückgekehrt. Daher finde ich es auch klug, dass man halt sagt, okay, wir geben Sammy so gesehen ein bisschen Spotlight. Auch, dass man halt sagt, von mir mal, der ist ja jetzt wieder da. Der ist es hier mit Dustin zusammen. Und ja, war ein Crowdpleaser, hat, was man hier ganz gut gemacht hat, war generell bei allen Kickoff-Show-Matches, die waren nicht zu lang. Sondern die waren halt kurz, knackig, das, was du sehen wolltest, wie du halt sagtest, man drückt den Buzzer und auf einmal gilt keine Regel mehr. Aber wenn ich im Publikum sitze, hast du auch gemerkt, dann hast du halt Spaß, lehnst dich zurück und das ist so leichte Kost, aber positiv gemeint. Das ist kein Match, an das man sich jemals zurückerinnern wird, großartig. Aber für den Moment war es halt das Richtige.
Ja, das hat gepasst und dann auch am Ende dann eben noch, wie gesagt, diese Gegenwehr von der Van Eric Sippe hier und Shibata und Sammy Guevara und Dustin Rhodes mit den ganz vielen Claws.
Synchron.
Nimmst du mit, eine Claw in den Gut haben wir auch gesehen, in den Bauch von, ich meine, es war Tor Leona.
Ja, es fehlte ja ein Mann noch.
Ja.
Die waren ja in der Überzahl dadurch.
Ja. Ganz genau, deswegen musste eine Claw musste am Bauch angesetzt werden. Warum auch nicht? Und ich habe dann so schon auf die Uhr geschielt, als die Show hier bei YouTube lief und denke mir so, Mann, das ist aber noch verdammt lang dafür, dass wir gar nicht noch ein weiteres Match haben. Und dann kam Saraya mit Konsorten, mit Anhang hier zum Ring und ja, da hieß es dann noch erstmal, ne, Harley Cameron hat sich das Mikrofon geschnappt und sagt, ja, Saraya, die hat richtig, richtig schlechte Laune und das wurde dann darauf zurückzuführen, weil sie ja letztes Jahr hat sie ja noch einen Titel gewonnen, dieses Jahr ist sie noch nicht mal auf der Karte, sie ist ordentlich pisst und das, obwohl sie die wichtigste und beste britische Wrestlerin überhaupt ist. Tja, und da hat dann niemand anders noch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Und da gab es nämlich schon das große Comeback, was, glaube ich, schon viele auch in dem Mercedes-Monet gegen Britt Baker-Match veranschlagt hatten. Dann ertönt auf einmal eine wohlbekannte Musik, lieber David, und Jamie Hayter ist zurück.
Mit neuer Frisur.
Das stimmt.
Und Haarfarbe. Sarah hat sie erst nicht erkannt. Ja, sie ist zurück. Ich hätte sie auch lieber gesehen beim Britt Baker-Match, weil ich finde, also erstmal natürlich, die Crowd hat es total aufgenommen, ging drauf ab. Es war ein schöner Moment. Sie kommt halt raus, möchte Swire greifen. Swire springt aber raus. Trotzdem kommt sie halt nochmal dazu, ein bisschen Action zu zeigen. Aber im Endeffekt fand ich das ein bisschen verschwendet und war ein bisschen traurig, weil ich finde, nach so einer langen Abstinenz solltest du in der Maincard zurückkommen. Und das war halt nun mal Zero Hour, beziehungsweise Kickoff-Show oder wie auch immer man es nennt. Das war mir zu wenig. Also zumindest für diesen Moment, weil sie ist ja nicht irgendwie so Mid-Kader-Wrestlerin gewesen, sondern sie hat halt eigentlich den Titel gehalten, ist eigentlich on top gewesen, dann weg und dann lässt du sie halt so quasi relativ belanglos zurückkommen. Ich habe jetzt nachgelesen, dass eigentlich im Gespräch auch war, ob man ein kleines Match macht, so ein Squash-Match. Hat man sich gegen entschieden, finde ich auch okay, aber halt der Zeitpunkt, also das Wie fand ich okay, nur den Zeitpunkt fand ich halt nicht der richtige.
Ja, man hätte das natürlich auch in die Maincard packen können. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, als ob man über die Zero Hour versucht hat, möglichst viele Leute heiß zu machen. Und dass quasi Jamie Hayter sozusagen so der Anheizer gewesen ist, so, guck mal, wir hauen schon was in der Zero Hour raus, jetzt stellt euch mal vor, was dann in der Maincard erstmal so richtig los ist, ne?
Ja, sie auch anschließend die Entrances.
Ja, genau das. Also man hat
ja, aber ich fand es trotzdem komisch. Ich weiß nicht.
Ja.
Ich finde halt, der Name ist einfach zu groß. Der Pop wäre halt bei Dunkelheit noch krasser gewesen. Oder hätte noch anders gewirkt. Erstmal ist es super, dass sie wieder da ist. Es ist super, dass sie halt eine Freigabe erhalten hat. Sie verstärkt die Division, die es eh schon deutlich besser geworden ist als zu dem Zeitpunkt, als sie halt wegging.
Ja.
Bis sie halt Pause machen musste. Und das wird halt interessant sein. Sie wird wahrscheinlich den erste Fehde gegen Sawyer haben. Muss sie nicht unbedingt haben, aber ist halt logisch. Kannst was mitmachen. Lass sie ankommen. Sie ist auf jeden Fall wieder da. Over. Ist quasi Hometown-mäßig wieder zurückgekehrt. Ja, die Leute sind abgegangen. Ist okay, aber ich persönlich hätte es einfach anders gemacht.
Ja, nichtsdestotrotz, die beiden haben ja auch eine Vergangenheit hier in der ganzen Geschichte. Ich fand es in Ordnung und ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man hier eben diesen Weg gegangen ist. Nichtsdestotrotz, die Reaktion war enorm. Ich glaube, das kann man ihnen auf jeden Fall hier geben an der Stelle. Ist auf jeden Fall eine krasse Verstärkung wieder für die Damendivision, muss man sagen. Ne? Also das ist schon ein großes Ding. Und dass sie wieder da ist, wie du schon richtig gesagt hast, das freut uns, glaube ich, alle. Und ich fand es nämlich dann auch merkwürdig, wie du schon gesagt hast, dass auch die Entrances natürlich dann vom darauffolgenden Match, dann sind wir nämlich dann in der Main Card angekommen, die wurden dann ja quasi auch noch in der Zero Hour hier gezeigt. Es sollte ja danach das Four-Way London Ladder Match folgen, um die AEW World Trios Titles. Und da kamen quasi alle Beteiligten, also Pac und der Blackpool Combat Club, die Patriarchy, die Bang Bang Gang und das House of Black, die kamen dann quasi noch, ja, kostenlos raus. Aber wenn du das Match sehen wolltest, musst du bezahlen.
Ja, erstmal muss man sagen, Pac hatte halt übelsten Pop. Ja. Das war großartig. Ich fand auch House of Black sahen halt sehr cool aus. Das hat mir sehr gefallen. Hätte ich gerne im Dunkeln gesehen, aber.
Wollte ich auch gerade sagen, ja.
Sehr, sehr schick. Was ich daran, also ich konnte verstehen, warum man es macht. Es fühlte sich halt nur komisch an. Für mich persönlich war es halt noch schlimmer, weil ich habe halt die Kickoff-Show, weil ich habe es bei Thriller nicht gefunden, habe ich die auf YouTube geschaut. Also mussten wir in dem Moment dann umswitchen,
dass
es vorbei war. Aber da hast du halt bei Thriller dann noch diese Pause dazwischen. Oh, das hat mich ganz schön rausgezogen. Rausgezogen hat mir auch eine Sache, und zwar das Timing. Die haben anscheinend beim Timing ein bisschen sich verkalkuliert, weil als dann Christian rauskam, beziehungsweise Konsorten, Killswitch und Nick Wayne, da war noch Zeit. Und dann hattest du einfach 1:30 ungefähr, wo die vor dem Ring standen und einfach dachtest, ey, wir müssen jetzt hier gerade 1:30 stehen. Keiner darf irgendwas machen, weil gleich geht da die Show erst richtig los. Und das war vom Timing her, bin ich ehrlich, ich glaube, man macht es nicht nochmal so. Das war nicht so klug. Und dann aber ging es los, weil dann kam der FBI-Hinweis von wegen hier Copyright und dann kam die Main-Show. Und ja, das Match selber. Das ist ein Leitermatch, ne? Ich hatte auch schon richtig Lust darauf, gerade weil halt, du weißt, da sind Leute dabei, die können richtig was. Das war viel, viel Chaos. Anfangs natürlich Christian, der wegläuft, der Opportunist, der halt auch zeitgleich feige ist. Das hat alles gepasst. Die Action, ich fasse jetzt nicht Move für Move zusammen, aber das war echt ein richtig spaßiges Ding. Ich habe vor allen Dingen halt unseren Besuch beobachtet dabei, um halt zu sehen, ja, wie sieht denn das halt jemand, der normalerweise nicht so Wrestling guckt, der hatte Spaß ohne Ende. Also das war wirklich dieses spektakuläre Situation. Es gab jede Menge Tische, es gab jede Menge Leitern, eine verdammt große Leiter, ich glaube, die größte Leiter, die ich je gesehen habe, die sogar die Gürtel wegdrückt.
Ich habe anfangs ein bisschen gelästert, weil da nur so kleine Leitern um den Ring herum standen. Und dann hat man ja sehr schnell angefangen, die Tische aufzubauen und dann eben auch noch mal schneller. Dann kam dann auch von Juice, war es, meine ich, der hier die große Leiter rausgeholt.
Der hat die riesige geholt, ja.
Ja.
und die Gürtel fast damit weggehauen.
Ja.
Das war beeindruckend. Ich fand generell, hat man es ganz gut gemacht, dass es nicht viele Pausen gab. Es gab halt verschiedene Segmente. Man hatte den Vorteil, dadurch, dass das so viele waren, dass halt welche auch abseits davon was aufbauen konnten. Das hat man ganz gut genutzt. Und so Leitermatches sind bei AEW immer so sehr unberechenbar, was die Qualität angeht, finde ich. Ich fand, in dem Match hatte man schon einen gewissen Flow, der drin war, wo du auch immer nicht zu früh Hopespot hattest, wo du dachtest, ah, derjenige holt es jetzt vielleicht, derjenige, und dieses ewige Leiter hochklettern, das war halt wirklich eher im letzten Drittel. Und ich hatte richtig Spaß. Ich fand auch die Situation cool, dass irgendwann mal alle platt waren und dann Christian wieder dahin läuft, um das halt zu nutzen. Man hat auch die Story erzählt, Killswitch, hatten wir irgendwie bei der Prediction dabei, Killswitch könnte eigentlich die Titel holen, aber nein, Christian sagt, ich mach das, nicht du, sondern wenn nur ich, ich darf nur. Das fand ich gut. Ich fand, Pack hat halt sich diesen Titelgewinn auch verdient vor der Homecourt, um einmal so eine Reaktion zu kriegen, die halt sonst nicht so stark kriegt. Claudio im Übrigen auch komplett over.
Ja, lieber
Scholli. Ja, was soll man sagen? Es waren 18:50, sehe ich gerade. Wir hatten Spaß. Also wir hatten wirklich durchgehend Spaß. Nur beim Ende würde ich einen Minuspunkt geben. Und zwar, es gab halt diesen Moment, wo Luchasaurus abgewunken hat nach dem Match und halt sich quasi von Christian getrennt hat.
Mhm.
Das ging aber halt leider komplett unter, wenn man nicht aufmerksam war, weil halt zeitgleich die Sieger da waren.
Ja.
Und dem Spot, weil der ist ja für später nochmal wichtig, hätte ich gerne mehr Bedeutung gegeben oder Fokus gegeben, dass man halt einen Moment hat von wegen, okay, alle liegen da oder die Sieger sind jetzt schon raus und die beiden stehen noch im Ring, dass dort irgendwie sowas ist, weil die Leute gehen ja darauf steil. Aber ansonsten habe ich nicht viel zu meckern. Also ich hatte Spaß, es war ein Leitermatch, was Laune gemacht hat.
Ja, das auf jeden Fall. Das war gut anzusehen, das hat Spaß gemacht. Wir haben auch so ein bisschen Comedy am Anfang natürlich gehabt, ne, mit Mother Wayne, die hier dann irgendwie Leiter klettern wollte und dann, wo auch das Haarspray dann quasi zum Einsatz gekommen ist.
Aber keine Chance gegen einen Stuhl.
Ja, genau.
Das fand ich gut.
Ja, das war vom Timing her ein bisschen off. Wir haben natürlich auch einen Killswitch gesehen, der hier wirklich auch teilweise aufgeräumt hat. Wir haben auch ein paar große Bumps natürlich gesehen, ne? Also sei es jetzt einen Pack, der hier den Red Arrow draußen springt, beziehungsweise ein Black Arrow nach draußen. Wir haben diesen doppelten Table Bump gesehen mit Claudio und Brody King mit jeweils einem von den Guns auf dem Rücken und die sich dann haben nach hinten fallen lassen, während die sie im Sleeper haben quasi und sind alle durch den Tisch gegangen. Und ja, du hast es schon gesagt, ich meine, im Endeffekt ist das Ding ja dann geendet. Vielleicht aufgrund von Christians wie nennt man das? Egomanie? Egomanismus?
Egoismus. Narzissmus.
Egoismus, genau das. Ne? Und schlussendlich war es dann eben so, dass, ja, Christian hier oben ist, Puck dann eben mit oben ist, aber dann Puck kickt Christian runter von der Leiter und ja, der Luchasaurus bzw. Killswitch fängt ihn dann und dadurch geht es dann eben hier verloren. Was sagst du zu dem Ausgang des Matches? Weil im Endeffekt hat jetzt Puck hier mit Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta das Ding gewonnen. Die haben aber bis jetzt erst ein einziges Mal zusammengeteamt und sind eigentlich gar kein so etatmäßiges Team wie jetzt die anderen, die jetzt hier im Match gewesen sind.
Ja, ich hätte es mir mehr gewünscht, dass House of Black gewinnt, aus dem Grunde. Aber man kann wiederum hier mit Pack halt viel machen. Dass man halt sagt von wegen, okay, das war halt so eine Zweckgemeinschaft und da kann es halt schön zwischen denen auch kriseln, aber trotzdem schaffen die ersten Titelverteidigungen. Am Ende gab es ja noch Handshake mit dem House of Black, wo du denkst, ja, vielleicht sind das halt die ersten Gegner. Ich glaube, wichtig ist es erstmal, dass jemand gewonnen hat, was man daraus macht. Muss man gucken. Ich bin kein Riesenfan von so gemischten Teams, aber Pack hat ja gesagt, er will einfach seinen Wembley-Moment haben.
Nicht wie Boris Becker. Becker des Wrestlings.
Becker fast. Den hat er bekommen. Die Frage ist halt nur, was danach folgt. Aber ich glaube, mit Pack macht man irgendwas. Also, dass es da wirklich nicht so alles so, wir sind ein super Team oder sonst was ist, das dürfte klar stehen.
Ich glaube, dass man hier Pack schon früh quasi diese Zusage gegeben hat, du holst dir so einen Titel im großen Match bei All In. Und da hat man nicht damit gerechnet, dass Penta und Rey Fénix wahrscheinlich zu WWE gehen werden, ihre Verträge nicht verlängern werden.
Im Übrigen Respekt an Claudio. Der Mann, der einfach erst in Cardiff ist, dann fliegt er nach Mexiko, gewinnt ein Turnier, fliegt zurück und gewinnt hier wieder einen Titel.
Ja. Der ist gerade on a roll, wie man so schön sagt, und hat auch noch ein sehr, sehr gutes Match gegen Okada bestritten, da war auch nicht vergessen. Ja, schönes Auftaktmatch auf jeden Fall, super unterhaltsam. Also jetzt nicht das beste, krasseste Leitermatch aller Zeiten, aber da waren halt schon ein paar Dinger dazwischen, wo man auch wirklich aufgesprungen ist. Also dieser Sliding Canadian Destroyer von Nick Wayne gegen, ich meine, es war Malakai Black, nach draußen durch den Tisch. Sah ein bisschen komisch aus, aber ich habe hier auch gepoppt, als das passiert ist. Also ich habe da auch sehr überrascht, als das kam. Naja, machen wir weiter. Auf jeden Fall haben wir neue 6-3-Way-Tag-Team-Champions, Trios-Tag-Team-Champions mit Puck und dem BCC. Ein bisschen Odd-Couple. Mal sehen, wie das da weitergeht und wie sie die Geschichte hier weiter erzählen. Nächstes Match war der Kampf um die AEW Women's World Championship. Timeless Toni Storm mit Luther trifft hier auf Mariah May. Also das war eine ganz, ganz große Geschichte hier im Vorfeld. Und vielleicht sogar die emotionalste Geschichte, die wir hier gehabt haben. Mit krassen Bildern natürlich auch beim Turn von Mariah May gegen Toni Storm mit der blutenden Toni Storm. Und ich kann sie anders sagen, Mariah May wahrscheinlich, also die wandelt ja fast schon auf den Faden von Christian Cage als der beste Heel der Company, oder? Wer haut denn deine Mutter?
Ja, fantastisch. Aber erstmal muss ich sagen, ich muss mal kurz einen Downer einbringen. Wir waren angepisst. Wir waren sehr angepisst, dass es das Match so früh stattfindet. Weil wir haben gedacht, die Story ist halt so lange erzählt, so gesehen halt über zig Monate und auch noch so gut erzählt und so intensiv erzählt, dass es halt für uns das wichtigste Frauenmatch war.
Ja.
Wir haben schon gedacht, okay, das Ding musst du halt, es geht ja auch noch um den Titel, dann ist halt entweder Co-Main Event oder drittletztes Match oder irgendwie sowas in dem Bereich und dann haust du es als zweites raus, wo du halt, ich gebe zu, ich war ein bisschen sauer auf Mercedes Moné und Britt Baker, weil ich einfach dachte, was Mariah und Toni Storm da in den letzten Monaten abgerissen haben und abgeliefert haben, das hat mehr verdient. Und das hat Dunkelheit verdient, das hat das Big-Time-Feeling verdient gegen Ende der Show. Und da waren wir wirklich, wir waren überrascht, als es kam und wir waren halt alle, zumindest die, nie drin waren, angepisst. Also es war wirklich, anfangs, ich war echt nicht gut gelaunt, dann aber wiederum muss man halt sagen, was die beiden vorher abgeliefert haben, haben sie auch im Ring abgeliefert. Also alles, was du halt sagst, Mariah May als Heel, finde ich fantastisch, wie sie es macht. Sei es halt so kleine Gesten im Match, aber halt auch diese Brutalität, dieses Rücksichtslose, selbst ihrer eigenen Mutter gegenüber, einfach dieses, ja, nicht mal bitchyhafte, sondern einfach dieses fast schon psychotische, finde ich super toll. Bei Toni Storm hingegen halt auch diese Wut, aber zeitgleich auch dieser Frust, das Face-mäßige, was da durchkam, hat mir gefallen. Ich fand auch Luther in dem Match echt gut. Wie man ihn eingebaut hat, war genau richtig, dass du halt eben sagst, okay, Mariah haut ihn mal richtig weg mit dem Dropkick. Nur, dass er dann wiederum am Ende so ein bisschen zündern an der Waage nochmal fast wurde, weil er halt den Titel dann doch wegzog, als sie den benutzen wollte, am Mittelfinger zeigen. Das alles war an sich einfach nur für mich ein stimmiges, richtig gutes Match. Es war halt nicht das Durchweg, was passiert ist, sondern halt die Pausen waren da, aber es war halt knallhart. Man guckte mal Toni Storms Brust an, die ist ja mal sowas von rot gewesen.
Ja.
Ich fand auch, dass der In-Ring-Style von beiden sehr gut miteinander harmoniert ist, weil Mariah May ja auch so harte Moves macht. Also sei es halt, die Schläge sehen hart aus, die Kicks sehen hart aus, da ist Wucht hinter. Und das war halt wirklich diese persönliche Schlacht und auch am Ende die richtige Siegerin, die sich feiert, zeigt gleich Toni Storm, die halt in Character das halt so gut dann auch noch verkauft, diese Verzweiflung am Ende, aber dann halt doch die Liebe der Fans, die sie halt erhält, entgegenschlägt. Das war toll, das Publikum war drin. Was soll ich da sagen? Das war ein richtig starkes Ding, was aber verdient hätte, für mich weiter oben zu stehen in der Karte.
Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe es im Livestream auch gesagt. Normalerweise ist das zweite Match auf der Karte ist halt nur das zweite Match auf der Karte. Das ist ein Zitat, glaube ich, von Chris Jericho.
Jericho hat das mal gesagt. Lieber am Anfang und lieber am Ende als in der Mitte.
Genau das. Vor allem das zweite Match ist halt so, alle schauen auf den Opener und das zweite Match, das vergisst du meistens einfach. Das haben die beiden hier auf jeden Fall geschafft, dass man das Ding nicht vergisst, weil ich finde, das war eine hochemotionale und hochdramatische Show. Das Pacing in dem Match, du hast gerade gesagt, da waren ein paar Pausen drin. Diese Pausen waren hier eklatant wichtig. Das war der starke Kontrast zum ersten Match, wo du bam, 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 bam. Hier hast du Aktion, Mariah May beleidigt, Mariah May guckt in die Kamera, Mariah May haut ihre Mutter, Mariah May spuckt Luther an. Das war so viel Character Work, was mir hier fantastisch gefallen hat. Dass du wirklich das Gefühl gehabt hast, so, man nimmt sich diese Zeit, die man hat. Man ballert nicht die großen Aktionen hintereinander, sondern nimmt sich die Zeit, um auch eine Geschichte zu erzählen. Und das hat sich ja immer weiter hochgeschaukelt, zwischen den beiden auch. Am Anfang Mariah aggressiver, dann ging es ja dann raus, wo sich dann ja auch wirklich fast schon übertrieben hat mit der Ohrfeige. Dann Toni Storm, die zurückkommt, dann gibt's den
Schlag, die auch zur Mutter geht.
Ne, genau, die dann auch zur Mutter geht, genau, und die auch noch in den Arm nimmt, ne, so wie sie es quasi vorher mit Mariah getan hat, aber die dann auch Mariah den Storm Zero auf die Treppe verpasst, dann eine Mariah, die blutet, und ich finde, das hat sich hervorragend hochgeschaukelt, auch mit der Intensität und natürlich dann ähnlich wie wir es vielleicht auch im Match zwischen Will Ospreay und MJF haben, am Ende die Sache mit dem Schuh. Beim einen ist es der Tiger Driver, hier war es der Schuh, wo dann Luther quasi in der Toni Storm hier auch den Schuh reicht und ja, dann nimmt eben wirft der rein und dann schnappt sich ja Mariah erst den Schuh und Toni nimmt den ja weg und dann denkt man so, jetzt zahlt sie mit gleicher Münze heim. Das heißt, mit gleicher Münze heim. Aber das kann sie eben nicht. Sie kann es nicht, weil sie vielleicht noch irgendwie als alte Freundin an Mariah hängt. Die haben immer gesagt, wir haben uns geliebt, quasi. Und genau diese Schwäche nutzt dann eben Mariah aus. Es gibt erstmal einen Jackknife-Pin und dann gibt's die Running Knees von vorne, von hinten und dann nochmal die Storm Zero. Das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es sich quasi hier mit dem eigenen Finisher geschlagen worden ist. Also, ich fand das ein richtig, richtig geiles Match. Ich hab gesagt, Wrestling ist mehr als Moves. Und während das erste halt eben so ein Move-Gewitter gewesen ist, was so über einen hinweggezogen ist, war das hier Story, das war Emotion, das war Gesten, das war Mimik, das war auch Blut. Aber es hat alles zusammengepasst. Ich fand, das war ein herausragendes Match.
Es passt ja vor allen Dingen zu dem, was halt vorher war. Die ganze Geschichte lebt ja davon, dass halt Emotionen drin waren, ohnegleichen. Und deswegen war es ja auch so richtig, dass man halt das Match so gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin auch rundum zufrieden, vor allen Dingen mal Respekt, was die beiden abgeliefert haben. Das war einfach richtig stark. Ich fand auch vom Timing her hat auch alles gesessen. Es waren halt auch viele, wir reden ja oft immer von diesen Bildern. Und da hattest du halt gleich mehrere Bilder, die halt da waren und denkst, ja, das ist gut. Und das, im Grunde genommen hast du halt ein Match gehabt, wo du eigentlich wusstest, alles klar, Mariah muss das halt machen, weil das ist ihr Weg. Aber zeitgleich hast du halt Toni Storm null geschwächt, sondern im Gegenteil, sie geht halt noch mehr als empathischer Face raus und man war ja noch mehr als Psycho-Heel raus und am Ende gibt's halt nur Gewinner. Das Publikum war ja auch komplett drin. Also wann hatten wir mal Frauenmatches in letzter Zeit, die halt so krass begleitet wurden von der Crowd.
Ja.
Also super.
Ganz, 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 ganz tolles Match und wie du hast auch schon angesprochen, richtige Siegerin Mariah May, neuer AEW Women's Champion. Ich sag nochmal, herausragendes Match. Ich fand das so gut und das war tatsächlich auch für lange Zeit das beste Match auf der Karte hier für mich. Mir hat das extrem gut gefallen.
Ja, naja. Nur die Schulterpolstern bei Mariah May waren schrecklich. Die braucht sie nicht.
Was sagst du denn über Mode hier? Der Mann mit dem schwarzen T-Shirt.
Ich kann jetzt kritisieren, nachher gibt es nämlich noch einen anderen Punkt, wo dann Sarah ausgerastet ist. Nein, du hast ja auch gesehen, das hat sie einfach gelöst und das hat sie auch gestört.
Ja.
Aber war super Match, also ohne Wenn und Aber. Jetzt kommt das Match, wo ich am meisten Bauchschmerzen hatte vorher.
Ja, genau. Wir sind jetzt beim FTW Championship Match angekommen. Chris Jericho trifft hier auf Hook. Es ist Hooks letzte Chance auf den For the World, beziehungsweise den F the World Championship. Und natürlich auch einen Chris Jericho, der das hier zelebriert hat, der hier mit Fozzy zum Ring gekommen ist, quasi selbst gesungen hat. Und einen Hook, der zu den Anfangstönen, wo es erstmal die Anfangstöne der alten Musik von Taz gegeben hat. Und ich habe gedacht so, ach, guck mal, jetzt holen sie irgendwo diese alte Musik aus.
Oh, ich hab's auch so gehofft, ne? Und dann kam seine normale Musik und ich habe innerlich nur gedacht, oh nein, nimm doch die Chance wahr.
Und das Match war ja zumindest zu Beginn und auch später immer wieder durch Eingriffe geprägt. Anfangs hatten wir hier sogar quasi ein Handicap-Match, oder?
Ja, total. Es war ja von Anfang an, es ging halt los und Jericho hat halt direkt Big Bill dabei und Brian Keyes und beide haben halt auf Hook eingeprügelt. Eigentlich war es halt einer gegen drei. Was sage ich zu dem Match? Wie fasse ich das zusammen? Es ist genau das geworden, was ich erhofft habe als Maximum. Nämlich halt, ja, es war irgendwie unterhaltsam, kurzweilig, aber es war nicht doll. Und mein Riesenproblem, was ich halt dabei habe, Chris Jericho fand ich, sah gut aus. Ich finde generell, seit er den Belt hält, durch die Stipulation kann er viel kaschieren. Mhm. Er hat die Cricket-Bälle rausgebracht, die halt nicht ganz funktioniert haben, aber es gab ja noch einen Cricket-Schläger.
Ich wollte ihn auch gefragt haben, wie viel Verletzte es durch die Würfe mit den Cricket-Bällen gegeben hat.
Das haben wir uns auch gedacht. Wir haben gedacht, boah, wie viele sind ins Publikum gelandet. Die Idee, also dieses Comedy-mäßige einzubauen, finde ich gut. Nur ich habe halt ein gigantisches Problem damit, dass du einfach das Gefühl hast, du so täglich grüßt das Murmeltier. Und jedes Mal hörst du dieselbe Anfangsmelodie, wenn es 6 Uhr ist. Weil Hook steht sowas von auf der Stelle. Der geht ja auch noch keinen Zentimeter nach vorne oder zurück. Das ist einfach nur, ja, dieser Titel, das ist Hook und das war's. Aber sonst gibt's eigentlich gar nichts zu diesem Charakter. Ich finde auch im Ring ändert sich halt gar nichts bei ihm. Es ist einfach 1:1 der Hook, den ich vor einem Jahr gesehen habe. Siehst du halt jetzt. Ich fand auch die Logik nicht ganz so da für mich, dass er halt die ganze Zeit 1 gegen 3 ist, wenn du halt einen Shibata halt da hast.
Ja.
Wo du einfach denkst, ja, dann komm doch raus und helf deinem Buddy, wenn ihr doch Buddies seid. Das fand ich schwierig, das Finish, ja, es ist cool, wenn halt Hook Submission ansetzt und Test auch. Natürlich freust du dich als Fan, wenn du halt siehst, dass Test den versucht anzusetzen, es zwar nicht ganz hinkriegt, aber das ist ein schöner Moment. Trotzdem war halt nur mein Gedanke, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, weil wenn Hook den Titel hat, sind wir wieder quasi da wie vor ein paar Monaten. Es ist halt einfach, alles was dazwischen war, ist wieder egal und man ist wieder an derselben Stelle. Und das ist mein Problem mit dem Match. Das Gute war, es waren nur 10 Minuten. Man hat genug Sachen eingebaut, die halt unterhaltsam waren, wo auch Comedy da war, wo auch mal ein spektakulärer Suplex dabei ist. Alles schon gut, aber das alles habe ich schon gesehen.
Ja.
Und ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, ich kenne dieses Match bereits und ich will das auch nicht mehr sehen. Ich will auch diesen Titel nicht mehr sehen. Deswegen als Zuschauer in dem Moment, alles okay, 10 Minuten gingen flott vorbei. Ich hatte meinen Spaß, wurde unterhalten, aber dieses Denken, was kommt danach, das macht mir Sorgen. Das will ich nicht.
Merkt ihr, David genießt gerade die Zeit, dass Markus nicht mehr da ist. Der hat mehr Zeit zu reden heute.
Ja, ich wollte das Match jetzt nicht in Einzelnen durchgehen, weil das
Nein, ist alles gut. Ich ärgere dich nur. Es ist alles gut. Nein, du hast eigentlich alles gesagt. Es hatte eine Menge Comedy auch dazwischen. Du hast die Crickbälle angesprochen. Wir haben auch noch einen Tisch gesehen hinterher mit so einem Barbed Wire Board, was dann da draufgelegt worden ist. Und natürlich muss dann ein Big Bill da durch, nachdem Hook ihn hier einen mit einem Billardkö drüber zieht. Die Art und Weise, wie Big Bill da durchgefallen ist, war halt eben auch geil mit dem Blick und dann so ganz stocksteif. Ganz
vorsichtig.
Wie der Baum, der hier langsam gefällt worden ist quasi.
Man hat auch das Stacheldraht einfach gar nicht mehr gesehen danach.
Ja, aber du hast es richtig gesagt, ne? Das waren auch nur 10 Minuten, da konnte ich mit leben, du hast verschiedene Phasen gehabt innerhalb des Matches, es wurde auch die Augenverletzung nochmal verkauft, das war ja auch was ganz wichtig gewesen ist, ne? Dann eine Zeit lang, wo dann Hook quasi komplett geblendet worden ist, ein Auge war ja abgeklebt durch den Feuerball, hat er ja da so eine Bandage drüber gehabt, dann irgendwann hat Jericho das andere Auge noch bearbeitet, konnte er gar nichts mehr sehen und dann hat er sich irgendwann das runtergerissen und dann konnte er wieder sehen und ab da wusste man, okay, jetzt sind wir hier auf dem Weg. Wir haben das bei Big Bill übrigens. Ich komme da drauf zu sprechen, weil was ist los, dass die Leute auf einmal so auf Big Bill abfahren jetzt die letzten Wochen? Was ist da? Warum?
Er ist groß.
Okay.
Ich weiß es nicht. Ich finde ihn halt nicht wirklich spannend. Allerdings muss man halt sagen, beim Learning Tree finde ich halt seine Rolle cool. Also halt die Sprüche oder auch das Grinsen und Daumen hoch, Daumen runter. Das macht er schon sehr gut. Ich finde generell dieses Stable komischerweise unterhaltsamer, als es sollte. Ja. Aber umso mehr nervt mich halt einfach dieser Titelwechsel. Weil ich einfach denke, das bringt halt keinem von beiden was. Es sei denn, Hook sagt jetzt danach, hey, ich bin als Erwachsen, FTW-Titel wird nur einmal geworfen, das war es. Dann kann ich damit leben, aber geht es denn dir nicht auch so, dass du halt diese Angst hast, von wegen so, ja, jetzt kommt wieder das Gleiche, weil wahrscheinlich ist diese Story noch nicht vorbei, weil es gibt noch Rückmatch und dann.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, einem Hook würde ein Wechsel verdammt gut tun. Ich sehe jemanden, also wie Hook als einen von den Leuten, die gerade in dem Umfeld, wo sie sich sind, der fühlt sich da wohl, kann ich auch verstehen, aber es ist auch bequem gerade.
Ja, ist auch Dienst nach Vorschrift, ne?
Ja, da macht das alles gut, was da ist, ne? Aber wie du schon gesagt hast, so die krasse Entwicklung ist hier nicht da, weder im Ring noch am Mikrofon noch von der Ausstrahlung her. Der Typ hat was, aber ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen gezielte Arbeit an sich selbst. Der ist noch jung, dass man hier mit ihm auf die nächste Stufe kommt. Das Programm mit Jericho. Ja,
vielleicht Ring of Honor oder so.
Da guckt halt keiner.
Nein, aber halt für ihn als Charakter, weil ich finde halt, was du halt sagst, irgendwas bringt der ja mit. Aber das Problem ist halt das, was du am Anfang gesehen hast. Das geht langsam weg.
Ja.
Weil dadurch, dass du halt siehst, es geht nicht voran, das merkst du auch beim Publikumsreaktion. Eigentlich, früher, weißt du noch, dieser Hook-Hype war übertrieben, aber es war.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber es war irgendwas da, was zumindest Reaktion gezogen hat. Jetzt kommt halt das Hook-Symbol und du hörst einfach nur so, ja, wie so ein Heuballen da durchweht. Also, das ist, und mir geht's ja nicht anders. Eigentlich mag ich es, dass er halt so eine Art zu kämpfen hat, die halt anders ist. Aber der Kerl gibt mir halt gar nichts mehr. Weil ich nicht mehr weiß, was ist denn jetzt mit dir? Was willst du eigentlich? Ja, ich halte den Titel. Ja, okay. Ja, ich komme ab und zu raus und dann kämpfe ich um den Titel. Ja, okay. Das ist eigentlich nur der Titel. Ja, okay. Das ist mir einfach zu wenig. Also es muss was passieren. Und meinetwegen kann er auch wechseln zu NXT oder was weiß ich was. Aber wie du halt sagst, es fühlt sich halt so an, als würde er halt nicht mehr wirklich an sich arbeiten, sondern es wäre so, ja, ist doch alles okay. So ja. Status quo. Ich komme zur Arbeit, ich liefere meine Arbeit ab. Ich mache die auch okay, beziehungsweise gut. Aber ich will eigentlich gar nicht mehr. Und das ist, finde ich, halt im Wrestling schwierig, weil das siehst du direkt den Wrestlern auch an.
Bin gespannt, wie es dann mit ihm weitergeht, ne? Also, ich fand das Match jetzt vollkommen in Ordnung. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mich darüber geärgert hätte, weil mir, muss ich auch dazu sagen, Hook relativ egal ist. Ich habe den Hype um Hook nie verstanden. Der hat irgendwie was, aber ich finde auch, dass man sich da bei AEW von Seiten des Bookings auch zu sehr darauf verlässt, dass irgendwie die Fans ihn von alleine overbringen und die Fans verlieren langsam das Interesse an dem. Nicht breitflächig, aber schon so ein bisschen. Man merkt, dass da nicht mehr die ganze große Zusprache da ist. Obwohl natürlich der Moment am Ende mit Taz, das war schon schön. Und man hat auch gemerkt, dass dann, es war ja insgesamt so ein Event, wo es viele Feel-Good-Moments ganz bewusst gegeben hat. Und der hier gehört eben mit dazu. Man hat auch gesehen, dass Taz so ein bisschen Tränchen verdrückt hat in dem Augenblick. Ja, das habe ich beiden gegönnt. Trotzdem, wie du schon jetzt mehrfach gesagt hast, mit Hook, da muss was passieren. Es kann nicht immer nur dieser Belt die Geschichte sein. Das ist nicht gut für Hook. Und vielleicht muss auch mal einen Character-Change einfach her. Also mal einen radikaler Schnitt.
Auch dieses Pseudo-Coole geht mir ein bisschen. Da denkst du oft an mein Patenkind, der auch so in dem Alter ist. Also, fühlt sich das dann auch so. Es ist mir alles egal.
Vielleicht braucht er einfach ein paar Schulterpolster.
Ja. Apropos Schulterpolster. Können wir mal, wir beide sind alte Menschen, ne? Alte Männer. Es gibt so eine Grundregel beim Wrestling, auf die ich immer beharre. Ich hasse es, wenn es anders ist. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es halt immer furchtbar. Ich finde zum Beispiel, Richtung nächstes Match, Champion kommt immer am Ende raus. Ohne Wenn und Aber. Ich will es nicht anders haben. Und ich weiß auch nicht, warum man es anders macht.
Hier hast du es gemacht, damit die Acclaimed den Pop am Ende kriegen.
Ja, den kannst du auch dazwischen geben. Also es ist einfach ich. Oder der soll ja meinetwegen kurz rausgehen, das Mikrofon greifen und dann anfangen zu rappen.
Ja.
Ja, Young Bucks, FDA, The Acclaimed, Three-Way Tag Team Match, AEW World Tag Team Championship.
Young Bucks,
wie war deine Vorerwartung? Weil ich habe dich nicht in der Preview gehabt.
Das stimmt. Erstmal die Young Bucks natürlich hier im Beatles-Outfit.
Sergeant Pepper. Das war gut.
So. Das fand ich auch ganz cool. Also auf dem Papier war das so ein Showstealer-Match für mich eigentlich. Weil wir mit den Young Bucks und FTA zwei der wahrscheinlich drei besten Tag-Teams der Welt haben und mit The Acclaimed ein sehr, sehr talentiertes Team. Ich rangiere die nicht ganz, ganz oben in der Liste mit ein, aber ein sehr gutes Team.
Ja, und bei mir war es nämlich genau so, dass ich dachte, es könnte ein Showstealer sein, aber das Problem ist, dass The Acclaimed dabei ist.
Ja, so, genau, in der Art. Und im Endeffekt, ich fand das Match auch solide, aber eben mehr auch nicht. Und ich glaube, da können alle drei Teams mehr. Wir haben es bei Acclaim schon gesehen, dass die bessere Geschichten erzählen können. Wir haben bei den Bucks und FTA gesehen, dass die eigentlich schlafend und irgendwann mitten in der Nacht bessere Matches auf die Beine stellen können. Auch da wieder, das Match war nicht schlecht, aber es war bemessen an dem Talent, was dabei ist, war es halt nur okay. Und was mich hier massiv gestört hat, um das vorwegzunehmen, ich hasse es, wenn du Three-Ways hast, Tag-Team-Three-Ways, und es dürfen nur zwei Leute im Ring sein. Das macht die Sache immer unübersichtlich.
Wir sind ausgerastet, ne? Wir haben nämlich auch gedacht, von wegen so, warum das denn? Warum denn die Regel? Die macht gar keinen Sinn.
Ja. Und da muss ich sagen,
dadurch hemmst du ja auch alles. Dann hast du immer diese blöden Isolationsphasen, wo halt nur zwei, und dann steht da ein Team draußen. Oh, was machen wir denn?
Man ist auch hier teilweise ein bisschen faul gewesen, so nenne ich es jetzt mal ganz plakativ. Wir haben das im Leitermatch gesehen, wo du 12 Leute gehabt hast und sehr oft haben sich zwei Leute im Ring gekloppt und alle drumherum lagen irgendwie im Koma. Ne? Und anstatt, dass sie da auch noch irgendwas gemacht haben aktiv, haben wir da sehr oft gesehen. Hier hast du es eben auch so. Klar, es ist komplexer, einen Three-Way zu booken und dir auszudenken, gerade wenn du dann noch drei außen hast und dann drei im Ring. Absolut, kann ich total verstehen. Nichtsdestotrotz, für mich als Zuschauer, der nun mal geil ist auf möglichst geile Unterhaltung, war das hier so kein Downer, aber es war eben was, wo ich sage, okay, die können alle drei einfach mehr. Wie du schon gesagt hast, es gab Situationsphasen, es gab natürlich dann auch irgendwann die Phase, wo dann alles egal gewesen ist. Aber trotzdem,
das ist sehr spät.
Ja.
Ne? Aber also, gerade weil die Young Bucks ja dabei sind, das ist ja das Schlimme. Ich finde halt, die Young Bucks, das ist so ein Team, die kannst du das booken lassen. Den kannst du booken lassen von, ey, ihr seid sechs Leute, alle dürfen zeitgleich, was ihr wollt. Dann sagen die Young Bucks, alles klar, wir booken das und das Ding wird richtig gut. Dann weißt du, es wird richtig gut. Also das, wenn jemand es kann, dann halt die. Und gerade die Matches von Young Bucks, die stehen ja auch gerade, ja, ich sag die ganze Zeit gerade, die stehen vor allem ja dafür, dass es dieses, nicht nur im Ring, sondern halt da außerhalb, dieses Flüssige, wie es halt unser Besuch sagte, wenn Nicolas da seine Moves aneinander gereiht hat, das ist ja das Spektakuläre. Und ich finde, bei dem Match hast du auch sehr deutlich gemerkt, also ich mag die Acclaimed, aber ich fand, du hast es deutlich gemerkt, sobald Young Bucks mit FTA im Ring standen, beziehungsweise halt jemand von Young Bucks mit jemand von FTA, da war direkt dieser Flow. Da war genau dieser Flow, den ich so gern habe. Dieses Auskontern, dieses das machen. Und das wurde halt unterbrochen durch erstmal, fand ich, sehr Acclaimed, aber dann vor allen Dingen halt durch die Regelung. Und das war schade, weil eigentlich so, es gab ja Momente, die cool waren, wenn du halt einen Finisher machst, aber nicht mit deinem Teampartner, sondern mit jemandem vom anderen Team. Das fand ich lustig. Das war unterhaltsam. Aber es fehlte halt einfach dieses, das Ding war gut, 12 Minuten. Es war echt gut. Gab nichts, dass ich gesagt habe, das war aber langweilig oder sonst was. Das war gut, aber du hast halt Leute im Ring, die viel, viel, viel mehr können. Ich fand auch 12 Minuten ein bisschen zu kurz. Haben sich aber genau wie 12 angefühlt. Das ist immer kein gutes Zeichen. Und ich bin halt ehrlich, auch wenn du gesagt hast, Augen verdrehen, oh, schon wieder Young Bucks gegen FDA, ich hätte lieber gern die beiden gesehen, als das so, dass man drei Teams macht und dann halt noch mit dieser Regelung. Ich finde, man hat dadurch sich da seiner Möglichkeiten beschnitten und nochmal, damit es halt nicht so rüberkommt wie, oh mein Gott, Katastrophe. Das Ding war gut, aber es war halt einfach unter dem, was die können. Wenn ein Musterschüler, der die ganze Zeit 1+ schreibt, 2+ schreibt, ist es immer noch gut und klasse, aber ist einfach viel mehr drin.
Das Ding ist, dass die Acclaimed sind in der Vergangenheit in ihren großen Matches sehr oft über die Geschichte gekommen. Sehr oft über Selling, sehr oft über die Story, die vorher erzählt worden ist. Die Story hier war ein bisschen wankelmütig, ne? Erstmal, dass sie eh schon Titelanwärter gewesen sind, dann nochmal FTA mit ins Boot geholt haben. Und da habe ich schon vorher gesagt, irgendwie passt das für mich nicht. Ja, es läuft alles auf dem Three-Way raus, aber irgendwie ist das Gefüge da nicht so 100%. Und deswegen hat man vielleicht hier auch nicht geschafft, einen klaren Favoriten zu etablieren. Emotionalen Favoriten, meine ich. Jetzt nicht jemand, der gewinnt. Und dadurch ist es dann hier ein bisschen schwieriger geworden. Ich fand auch, da waren ein paar gute Momente dabei. Ich fand aber zum Beispiel auch, dass da ein paar merkwürdige Momente dabei gewesen sind, wie zum Beispiel dieser Spot, wo dann alle auf Aktionen vom Top Rope gezeigt haben gefühlt und dann alle auf irgendwelchen Knien gelandet sind oder daneben gesprungen sind oder sonst irgendwas.
Das hat auch schlecht eingefangen von der Regie im Übrigen.
Das haben wir sehr oft auch bei dieser Show gehabt. Gute Momente natürlich, was du gerade angesprochen hast, ne, wo es diesen EVP-Trigger von Matt Jackson und Max Caster gegen Dax Harwood gegeben hat. Wir hatten hinterher auch noch ein bisschen Chaos natürlich mit dabei, wo dann quasi beide Bells mit ins Spiel gekommen sind, wo Billy Gunn eingegriffen hat, hier Matt den Famesser auf den Belt verpasst hat, dann der Ref, der dann wieder zurückkommt und es geht eben hin und her und hin und her. Und dass am Ende dann eben gerade die Bucks dann hier auch noch relativ klar mit dem EVP-Trigger gewinnen gegen Dax Harwood, hat mich auch schon ein bisschen überrascht. Also habe nicht damit gerechnet, dass die hier den Titel verteidigen. Und wir haben ja danach auch noch eine kleine Überraschung gesehen, weil dann auch noch die Grizzled Young Veterans hier eingegriffen haben. Die haben erstmal die Bucks konfrontiert. Die Fans waren erstmal so, ja, finden wir okay, ne? Passt schon, eine Überraschung ist immer gut. Und die Bucks gehen dann einfach und dann hauen die Grizzled Young Veterans eben hier FTR zusammen. Und das scheint dann wohl die nächste größere Geschichte zu sein. Was sagst du zu den Grizzled Young Veterans bei AEW offensichtlich?
Ja, ich habe ein großes Fragezeichen. Ich glaube, wie die Crowd auch. Erstmal bei der Crowd hast du gemerkt, dass so die Hälfte sich fragte, wer ist das? Und es macht halt für mich, also ich mag ja gern, wenn man was macht und es hat halt Sinn. Ich weiß, worauf es hinausläuft, nur die Umsetzung hat halt für mich nicht so viel Sinn gemacht, weil ja, du greifst halt kurz ein, machst halt deinen Move und dann stehst du da und starrst die anderen an, sagst deinen Catchphrase und denkst so, ja, was war jetzt die Botschaft? An wen genau? Was wollt ihr jetzt sagen? Wofür steht ihr? Na, hätte ich lieber gehabt, dass sie halt wirklich jemanden komplett vermöbeln, bis halt Security meinetwegen kommt oder sonst was. Ich fand das kein dolles Debüt.
War ja auch kein Debüt, die waren ja schon mal da, aber...
Ja, aber weißt du, wie ich meine.
Ich weiß, der Impact war jetzt nicht so riesengroß. Das ganze Internet hat auch nicht gerade geschrieben, krass, die Grizzled Young Veterans sind da. Da hat man ja ursprünglich mal, hieß es ja da so, die AEW hätte die gerne, aber die wollen nicht, weil sie auch, ich meine, eine eigene Wrestling-Schule aufgemacht haben, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt anscheinend dann doch, haben sie anscheinend doch einigen können. Das ist ja auch gute Werbung für ein eigenes Projekt, sagen wir es mal so. Und ich mag die beiden schon gern. Aber man muss jetzt auch mal gucken, wie man sich hier positioniert. Ich fand das große Debüt, so nenne ich einfach mal hier auf der AEW-Bühne, auf der All-In-Bühne, fand ich okay, aber es hat ein bisschen Impact gefehlt, bin ich da bei dir.
Ich finde generell hat ein bisschen bei dem Match im Nachgang, ich kann dir halt jetzt nicht wirklich sagen, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf FDR, auf Acclaimed, weil es war jetzt auch nicht so, ich hätte halt gedacht, wenn du schon vorher ein bisschen die Geschichte erzählst, ja, Zwistigkeiten zwischen den beiden, dass es da halt rumort, hätte ich halt gedacht, dass genau das der Grund ist für eine Niederlage. Dass man das irgendwie einbaut, dass man dann sagt, okay, die Folge daraus ist dann halt, dass die beiden gegeneinander fehden müssen, weil die haben sich das gekostet oder weil einer nicht ertragen konnte, dass der andere gewonnen hätte. Irgendwie, das, was du vorher erzählt hast, kam in dem Match eigentlich gar nicht wirklich vor.
Ja.
Ganz kurz am Anfang, aber das war's. Und das fand ich ein bisschen schade.
Und dann haben sie sich auch relativ schnell wieder alle quasi auf ihre Posten zurückgezogen. Und klar, wir hatten diesen einen kurzen Moment, wo Max und Matt quasi gemeinsame Sache gemacht haben, wo du schon gedacht hast, oh, jetzt die guten Acclaimed-Jungs, das dürfen die doch nicht und so, ne?
Weil ja, irgendwie sowas, Emotionen.
Und ich glaube, das hat hier genau gefehlt. Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Naja, zumindest
Emotionen.
Und Überraschungen gab es zuhauf im Casino Gauntlet Match. Da waren ja zuvor einige Teilnehmer angekündigt, aber auch sehr viele Plätze noch frei. Wir wussten auch gar nicht so genau, was können wir denn davon erwarten. Also wir wussten, wie es funktioniert. One fall to a finish. Aber ja, es war relativ wenig bekannt. Und das haben wir dann ja auch gesehen. Orange Cassidy hat sich ja die Nummer 1 erstritten im Vorfeld. Und die Nummer 2 war dann eben Katsushika Okada. Und das war natürlich schon der erste große Knaller, dass wir dann eben hier einen Okada mit in dem Match haben.
Für mich kann ich da was fragen?
Ja, frag mich was.
Also erstmal Okada Megapop bekommen. Ich weiß auch ja um sein Standing. Ich weiß, wie du halt immer von Okada geschwärmt hast und nicht nur du. Ich finde, also bei AEW, dass er halt noch ein bisschen in der Luft hängt.
Ja.
Ist das eine, aber ich finde im Ring, der wirkt so lasch und teilweise auch, weiß nicht, so nicht so perfekt alles getimed. War das immer so oder kommt es mir nur so vor? Weil das haben wir auf der Couch, selbst der Besuch hat gesagt, so, oh, der sagte halt so, der wirkt ein bisschen nervös, das sieht alles so lasch aus. Und man so, nee, der ist eigentlich ein richtig großer Star, der ist nicht nervös.
Es ist ganz merkwürdig. Ich finde auch, dass ein Okada noch nicht bei AEW 100% angekommen ist. Und der hat ja auch immer wieder Matches dazwischen, die sehr, sehr stark sind. Gegen Claudio zum Beispiel jetzt zuletzt. Ne? Das war ja ein sehr gutes Match. Gegen Danielson, die Matches waren fantastisch. Ich weiß, ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht ist es der Style. Wir haben Blood and Guts noch letztens geschaut, wo er komplett deplatziert gewirkt hat. Ich glaube, dass diese speziellen Gimmick-Matches, die es bei New Japan relativ wenig gibt, wo du so viele Teilnehmer hast, wo du viel rein, raus, jetzt hast du deinen Spot, jetzt musst du raus, dann diese Chaos-Matches, die hast du bei New Japan nicht. Und ich glaube, dass gerade diese Stipulationsdinger ihm sehr, sehr schwer fallen, weil er quasi über, ich weiß nicht, jetzt 10, 15 Jahre in anderen Stil gewrestelt hat. Und das hast du auch bei Blood and Guts gesehen, wo er ja teilweise daneben stand wie so ein Schuljunge. Und das meine ich jetzt
ja, gar nicht. Ja, wenn er nicht wissen würde, was soll er jetzt machen.
Genau. Und da hast du halt gefehlt, ich bin auch der Meinung, dass ein Kader auch dadurch, dass man ihn in so Matches wirft und in so große Situationen bringst, ich weiß nicht, ob dem das hilft. Ich finde auch, dass er massiv an Aura eingebüßt hat. Dieser schöne Begriff Aura, den man heutzutage ja nimmt, wenn man ein junger Mensch ist, so wie ich. Da, mir fehlt da was. Mir fehlt da was. Und da bin ich bei dir, was das angeht.
Ja, ja, aber auf jeden Fall, der Entrance war
ja
fett. Also es war so, als er rauskam, war direkt so hier so, oh, das fühlt sich groß an. Jetzt kommt auch noch der direkt raus. Ich muss vorweg sagen, ich habe mich sehr auf dieses Match gefreut, weil ich, und ich bleib dabei, habe ich in der Preview gesagt, ich hoffe, dass dieses Casino-Gauntlet-Match, dass das quasi die Art Royal Rumble für AEW wird. Weil ich finde diese Art Match, ich hätte es vorher niemals gedacht, unfassbar unterhaltsam.
Ja.
Also das macht so viel Spaß. Das ist so cool gebuckt gewesen, auch beim letzten Mal schon. Auch unser Besuch auf der Couch hat gesagt, war mit seinem Lieblingsmatch. War einfach so, boah, es passiert so viel, aber es war halt nicht so, dass es belanglos war. Und zeitgleich durch diese Stipulation hast du eben nicht wie beim Rumble beispielsweise, dass du halt weißt, okay, jetzt ist Nummer 20 drin, aber wir müssen ja noch warten, bis Nummer 30 kommt, sondern einfach so, es könnte jederzeit Ende sein. Und ich mag auch, dass man nicht ankündigt, wer alles im Match drin ist, sondern halt immer dieses, wer kommt denn jetzt? Und das könnte halt alles ändern. Und wenn du halt dann einfach beispielsweise die Musik von Nigel McGuinness hörst.
McGuinness
hörst. Und du merkst einfach, dass das Stadiondach gerade neu gebaut werden muss, weil es weggeflogen ist. So, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und das ändert aber das Match total. Und dann halt anschließend, Kyle O'Reilly kommt rein, so, okay, das ist ja jetzt hier der Kicker. Mal schauen, was daraus wird.
Moment, du gehst mir hier nicht so schnell über Nigel McGuinness hinweg.
Nein, ja? Ich möchte nur kurz zusammenfassen, weil ich allgemein in diesem Match mag.
Ja.
Dann kommt ein Zack Sabre Junior raus. Und dadurch ändert sich das Match immer wieder. Und so geht es halt bei dieser Art Match, finde ich, halt immer, wenn Entrance kam, hat das dieses Match und die Konstruktion von diesem Match wieder geändert. Und das fand ich unfassbar unterhaltsam. Ich muss sagen, schon mal als Fazit vorweg, 26 Minuten, die hätten auch eine Stunde machen können. Es war nicht langweilig. Es hat so viel Spaß gemacht auf der Couch. Wir haben mitgefiebert, mitgefeiert. Und jetzt kannst du kommen, weil du bist ja der Fan, der eigentlich das Match wollte, Bryan Danielson gegen Nigel.
Ja, ich nehme aber auch Bryan Danielson gegen Zack Sabre Jr. Es gibt hier genug Matches. Nein, erstmal so eine emotionale Geschichte natürlich. Ne? Wir haben zuletzt auch im Magazin immer wieder darüber berichtet, dass Nigel McGuinness gesagt hat, so ja, wenn er noch ein letztes Match in den Knochen hätte, dann wäre es gegen den Bryan Danielson. Und wir haben es auch schon hier im Vollbericht gesehen. Der war schon ziemlich zynisch in Richtung Bryan Danielson, so nach dem Motto, ne, Swerve soll ihn zerstören und der soll endlich seine Schuhe an den Nagel hängen und es reicht jetzt langsam, bla bla. Er hat ja schon sehr eindeutig gegen Danielson geschossen und auch so eindeutig, dass auch im Chat während des Livestreams Leute gefragt haben, glaubst du, wir bekommen das? Glaubst du, Nigel wrestelt nochmal?
Das geht ja auch seit Monaten.
Ja, ja, eben. Ne? Und auch zuletzt auch bei dem Interviewsegment mit den beiden, mit Swerve auch mit dabei. Aber ich find's halt so geil. Also Nigel McGuinness führt mich ja wirklich zurück in meine Anfänge des Indie-Wrestlings. Und dessen Karriere ist ja so, aufgrund gesundheitlicher Probleme, ist ja so gecuttet worden plötzlich. Und der hat so schwere Zeiten hinter sich. Ich gönne ihm das so unglaublich, dass der jetzt nochmal wrestlen kann. Ich hoffe auch, dass der wirklich nochmal ein großes Match gegen Bryan Danielson bekommt. Oder auch gegen Zack Sabre Jr. Ich habe gedacht, das sind zwei Generationen britisches Wrestling, die sich da gegenüberstehen. Ne? Nigel McGuinness hat, was habe ich gesagt, 2011, meine ich, aufgehört zu wrestlen. Und Zack Sabre, der ist jetzt quasi zu dem britischen Wrestler überhaupt geworden. Zuletzt auch G1 gewonnen, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich finde das unglaublich gut, dass Nigel hier gewesen ist. Auch was für ein Shape der ist. Der ist 48.
Krass, ne?
So, alter Falter, ne? Ey. Guck dir das mal an. Und auch, der hat auch Aktionen eingesteckt. Der hat seine typischen Aktionen gezeigt, von den Kontern bis hin zum Tower of London, den wir da gesehen haben. Ich fand das super. Kyle O'Reilly, ja, war auch da.
Aber Moment, aber bei Nigel muss man jetzt auch nochmal sagen, die Crowd, ne?
Ja.
Das war ja einfach pervers. Also nicht nur das beim Entrance, dass du sagst, ja, Pop, sondern einfach der Stand im Ring, da hast du einfach gedacht, da steht gerade Gott. Also es ist ja einfach unfassbar gewesen, was für Reaktionen der bekommen hat. Und ich glaube, für ihn war das halt umso schönerer Moment, dass du halt nicht nur sagst, okay, ich bin nochmal im Ring, sondern halt, ey, ich ziehe gerade das ganze Stadion in meinen Bann.
Ja.
Das war wow.
Ich fand's super. Auch das Aufeinandertreffen mit Zack Sabre, da war auch natürlich dann noch ein Okada mit dazwischen, der sich dann noch mit eingemischt hat. Aber also hier, diese Anfangsphase des Matches war herausragend. Dann hat man den Ring so ein bisschen aufgefüllt, dann kam noch Roderick Strong raus, Mark Briscoe. Auch eine riesen Reaktion bekommen, der Mark Briscoe, ne? Also ein riesen.
Ja, der ist aber auch, egal wo der ist, over, ne? Das ist ja krank.
Ja, absolut. Und es war super unterhaltsam. Es ist halt immer irgendwas passiert. Wir fangen jetzt nicht da an, irgendwelche Moves zu rezitieren. Die Stimmung hat sich aber ein bisschen geändert, als dann der Hangman Adam Page hier rausgekommen ist. Und dann stand er ja quasi den drei Jungs hier von der Conglomeration, wie heißen sie? Das Konglomerat quasi zusammen. Also Orange Cassidy, Kyle O'Reilly und auch Mark Briscoe. Und ja, ich sag mal, in Anlehnung an YouTube-Video hier, ne, der Hangman, der war mächtig am Sicken, oder?
Der Hangman hat einfach mal aufgeräumt. Ja. Er hat mal alles vermöbelt, was in seinen Weg kam. Ich glaube, hätte sich da irgendwie ein Kind hingestellt, hätte es auch vermöbelt. Das war mir ja komplett egal. Ich finde auch im Übrigen, ich bleib dabei, Hangman ist seit seiner Rückkehr, ist er für mich einer der interessantesten Charaktere bei AEW. Weil ich finde diesen Charakter so spannend, weil der halt denkt, ist eigentlich im Recht, aber halt so zeitgleich so viel Wut im Bauch hat, dass er halt Handlungen macht, die nicht richtig sind, auch wenn halt irgendwie mal eine Dame im Weg ist, das ist ihm egal. Der putzt halt momentan alles weg, weil er halt dieses eine Fadenkreuz auf Swerve hat.
Ja.
Und das gefällt mir. Und dieses, ich putz alles weg, das war ja auch, er kam rein und er hat einfach nicht lange geredet und ja, ich mach Stand-off oder sonst was, sondern einfach, der hat vermöbelt. Der hat einfach jeden vermöbelt, der in die Nähe kam. Alle lagen da. Und ich habe innerlich die Finger gekreuzt, weil ich hatte ja schon gelesen, wer einen Vertrag unterschrieben hatte. Sarah wusste es nicht. Ich habe ihr nur gesagt, im Idealfall gibt's eine Überraschung für dich. Und dann kam die Überraschung.
Moment.
Hangman steht im Ring.
Moment, du vergisst jemanden. Du vergisst Jeff Jarrett. Jeff Jarrett kam natürlich auch noch mit dazu.
Ja, das meinte ich ja mit auch an Frauen vergehen.
Ja, ja, aber den dürfen wir nicht vergessen, weil der ist natürlich auch gerade over wie Sau. Also das ist ein Jeff Jarrett.
Ey, ja, in Europa.
Überleg mal, wir haben das Jahr 2024 und Jeff Jarrett, der kriegt hier die großen Pops, der haut die alle zu Boden, macht seinen Strut inmitten von Wembley Stadium vor weit über 50.000 Leuten. Und genau, durfte dahinter auch noch mit der Gitarre zuschlagen. Also es ist schon ziemlich witzig. Ja, aber kommen wir zu Ricochet. Ich fand Jarrett und finde ihn immer noch fantastisch, dass der jetzt quasi nochmal so einen dritten, vierten, fünften Frühling erlebt. Ricochet ist aufgetreten.
Jeff Jarrett irgendwo auch abliefert, ne? Muss man auch sagen. Ja. Für das Alter, der ist es nicht so, dass du sagst, das ist so, ja, aus Respekt zu dir, mach mir das nochmal, sondern einfach, wenn er im Ring ist, er ist ein richtig guter Heel. Er kann auch richtig gut Face sein, wenn er möchte. Er kann vernünftig worken. Das hat er sich also auch verdient. Das ist also nicht so almosenmäßig, sondern nee, das hat er sich verdient. Das freut einen auch. Und dann kommt Ricochet. Und mein lieber Scholli, du hättest bei mir zu Hause sein müssen, ne? Da ist aber mal kurz Sarah aufgesprungen, durch die Wohnung gelaufen und hat nur gesagt, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Doch, doch, doch. Und dann hat die schon aufgezählt und so, oh mein Gott, stell mal vor, den gegen Peck, den gegen Osprey, den gegen... Und hat der Junge einen Pop bekommen. Und das zu Recht. Und ich fand auch da mal ausnahmsweise mal ein Lob an die Regie, die echt viel vom Geschehen im Laufe des Events mal verpasst hat zu zeigen. Hier haben sie es mal richtig gemacht, dass du den Titan Throne siehst, siehst halt, hörst erstmal die Musik, die nicht jedem bekannt ist oder mir nicht bekannt ist. Siehst dann das R, dann okay, und dann siehst du einfach nur auf diesem unfassbar breiten Screen, wie sich das ausrollt zu Ricochet und dann einfach boom, dieser Pop.
Ja.
Und sorry, das ist es auch nicht dieses ihr gegen uns oder sonst was. Ich habe mich für ihn zum einen gefreut, dass halt so ein Pop kriegt. Zum anderen habe ich halt nur gedacht, alles klar, hier bist du besser aufgehoben als Anführungszeichen drüben, weil ich einfach denke, dass er von der Art, wie er wrestelt, hier besser hinpasst. Und dann kommt er in den Ring, er kriegt halt diesen Pop, die Crowd geht halt komplett mit, er zeigt seine Moves und ist spektakulär. Und ach, das war schön. Das war ein richtig cooles Debüt, fand ich. Ich fand es auch wichtig, dass er nicht gewonnen hat, dass man nicht diesen einfachen Weg geht und sagt, hey, Debütant gewinnt direkt. Nein. Zum Glück nicht, aber er durfte sich zeigen und jeder weiß, jetzt ist er da. Ich fand's toll.
Ich glaube, man darf von einem Abend noch nicht den Rückbezug, den Rückschluss auf eine ganze Karriere ziehen. Weil ich hab's auch schon im Stream gesagt, für mich steht und fällt der Erfolg eines Talents auch immer, wie du den Charakter overbringst.
Natürlich, aber die Voraussetzung meine ich halt einfach, die Wahrscheinlichkeit, so denkst du ja als Fan ein bisschen. Du hoffst, ob es passiert, ist was anderes, aber du denkst einfach so, die Wahrscheinlichkeit, dass du entsprechend eingesetzt wirst oder halt dargestellt wirst, ist halt jetzt höher für dich als vorher.
Darf ich mal ganz zynisch sein?
Ja, bitte.
Ich find im Roster von AEW hast du 3 bis 5 Leute, die einen ähnlichen Stil wrestlen wie Ricochet. Während du zum Beispiel im Roster von WWE hatte er mit seiner Art und Weise zu wrestlen ein Alleinstellungsmerkmal. Was Ricochet immer gefehlt hat, war ein Charakter.
Genau, den muss er jetzt halt kriegen.
Genau, und das ist eben die Frage. Und sind wir ehrlich, hat AEW das in den vergangenen Jahren so gut gemacht, dass sie große Charakter hergestellt haben? Ja, Adam Page. Aber da haben sie immer Probleme mit gehabt.
Ja, ist halt jetzt die Frage, jetzt muss er halt quasi selber machen. Aber jetzt hat er halt die soll man sagen, das ist so diese Fansicht, jetzt mal einfach von mir aus gesprochen,
ja,
dass er sagt, so, du denkst, du bist halt falsch eingesetzt, mach es jetzt. Jetzt kannst du halt sein, du hast es beim Offspray gesehen, dass er halt auch nicht nur Flickflack macht, sondern der hat halt einen Charakter. Jetzt mach du einen Charakter. Du musst es halt jetzt zeigen, du hast jetzt die Möglichkeit dazu.
Mal gucken, ob er die Möglichkeit kriegt oder ob er einfach nur ein Rematch-Spektakel wird. Deswegen, ich kann
das darf nicht passieren.
Ich kann diese Euphorie halt kann ich verstehen, aber ich sag auch, den Tag nicht vor dem Abend
loben. Nee, Moment, es ist nicht Euphorie, es ist Hoffnung. Nee, das ist ein Riesenunterschied, finde ich.
Ja.
Wenn du jetzt da sagst, da ist er, das ist der Messias, nee. Aber das ist so dieser, deswegen sagte ich ja vorhin so, ja, hier bist du wahrscheinlich besser aufgehoben. Das ist einfach diese Hoffnung. Was daraus wird, keine Ahnung, aber das Debüt war halt gut. Das war die richtige Bühne dafür, dass du halt den Namen präsentieren kannst. Es hat auch zu diesem Match gepasst, wo halt, wie gesagt, durch jeden Entrance sich irgendwie das Matchgeschehen ändert. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten, weil den habe ich nicht kommen sehen und die Crowd auch nicht. Als du dann auf einmal die Musik hörst, den Countdown auf dem Bildschirm siehst und denkst so, Christian? Christian, der war doch vorhin schon da.
Ja.
Dann kam Christian.
Der hat sich hier nochmal hingeschleppt. Wir haben natürlich auch spektakuläre Aktionen von Ricochet gesehen. Ne? Spektakuläre Springboard-Shooting-Star nach draußen auf alle Leute und sowas. Ne? Die Handsprings und ich habe keine Ahnung was. Der hat hier wirklich nochmal sein Highlight-Reel hat eben abgefeuert. Und ich bin mir auch sicher, wir werden Ricochet gegen Ospreay bekommen. Allein, weil Tony Khan dieses Match von den beiden damals wahrscheinlich rauf und runter geschaut hat. Und sich denkt, ach komm, Mister, was kostet die Welt? Ich mach das Ding einfach. Wir werden sehen. Ja, Christian Cage ist dann als Nummer 11 hier zum Ring gekommen, auch sichtlich rumpelnd und ja, der hat auch gar nicht so lange hier wirklich was machen können, weil der hat sofort einen abbekommen, da kam ich sofort ein Ricochet mit dem Crossbody angeflogen und dann war ein Christian Cage auch schon wieder raus und da hat man auch gemerkt, jetzt geht's langsam so in Richtung Finish-Phase, ne? Wir haben dann als Nummer 12 noch Killswitch natürlich hier schon gehabt.
Nein.
Luchasaurus, richtig, mit dem.
Das war das Wichtige, weil halt du hattest auf dem Titansworn auch Luchasaurus sehen.
Du hattest auch die Jurassic Express Musik, ja.
Und da hast du gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Das war jetzt der Split, den ja auch wir alle wollen. Sarah hat auch die ganze Zeit gesagt, so endlich, endlich, endlich. Und du denkst natürlich als Fan, jetzt nimmt der Rache. Der Pop war da, die Leute waren komplett drin. Und dann, ja, gibt's auch den Ansatz dazu, von so, ja, jetzt hau ich mal Christian, jetzt nehme ich den in den Chokeslam. Und stattdessen hilft er ihm. Und ich habe einfach nur gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Also da haben sie mich gekriegt. Da haben sie mich wirklich gekriegt, wo ich denke als Fan, ja, ich kann alles vorhersagen. Nein, da haben sie mich gekriegt und ich war angepisst. Ich war richtig angepisst.
Damit hat auch niemand gerechnet. Also das wäre so ein doppelter Swerve oder so ein doppelter Downer auf eine positive Art und Weise. Ne? Auf der einen Seite eben, dass du diesen Turn nicht bekommen hast von Luchasaurus, von Killswitch zu Luchasaurus gegen Christian, sondern dass dann auch noch Christian gewinnt. Den hatte, glaube ich, niemand auf dem Deckel gehabt, dass der hier irgendwas holen könnte. Weil alle so, ja, wenn Hangman dabei ist, ja, Hangman gewinnt das. Naja, Hangman macht das gar ganz klar. Oder halt irgendeine Überraschung. Vielleicht oder ein Zack Sabre Jr., damit wir Zack Sabre Jr. gegen Bryan Danielson bekommen. Ja, jetzt hat sich hier Christian den Title Shot gesichert dann eben. Es gab den Chokeslam von Luchasaurus gegen Kyle O'Reilly und dann wirft sozusagen der Luchasaurus noch Christian auf Kyle und dann ist das Ding hier gelaufen. Auch so ein bisschen antiklimatisch zum Ende hin, wie ich finde.
Ja, aber das passte für mich halt einfach zu diesem Christian-Ding.
Genau, und das ist halt das Ding. Es passt gut zu dem Charakter, auch wenn ich sage, ich hätte mir vielleicht ein bisschen was anderes. Ich hätte mir gewünscht zu jubeln nach diesem Match. Ja. Aber
es war einfach zu gut.
Ich hatte genug zu jubeln in diesem Match. So, das muss vielleicht dann auch einfach reichen. Ja.
Ja, es war großartig. Das Finish war halt. Oh. Also jetzt nicht aus Review-Gucker-Sicht, dass man sagt, was war Mist, sondern einfach so als Fansicht, boah, ich hätte Christian in dem Moment so gerne einen reinhauen können. Ne? Das war einfach so, aber andererseits, er ist auch einfach dieser Heel, der immer abliefert und man muss ja auch sagen, er ist auch, hat er ja auch gegen Swerve gezeigt, ein guter Gegner, den du mal kurz nach einem Titelgewinn reinwerfen kannst, der dann bei Bryan Danielson dann schöne Geschichten über irgendwelche Väter sagen kann. Da wird er viel erzählen, mein lieber Scholli.
Ja. Du kannst jetzt eigentlich ganz einfach die All-Out-Card aufbauen. Du machst Christian Cage gegen Bryan Danielson. Hey, Bryan Danielson hat seine Kids dabei. Der hatte seine Tochter bei Media Scrum auf dem Schoß. Da kann sich doch jetzt Christian ganz hervorragend dahinstellen und sagen, was bist du denn für ein Vater hier? Deine Kinder müssen mit anschauen, wie du blutest. Und
Bryan Danielson hat ja jetzt auch erst vor 2 Tagen da im Interview erzählt, wie damals William Regal ihm geholfen hat, zu verarbeiten, dass der Vater Alkoholiker war und so. Da hast du viel Futter.
Ja.
Da hast du sehr viel Futter und du hast dann auch ein Match, was Vernünftiges, was du auch dafür nutzen kannst, dass Luchasaurus, nicht Killswitch, sich wirklich mal trennt. Ja, nehme ich mit. Ich finde auch generell, Christian ist mittlerweile so ein kleiner MVP für mich, weil das ist so, Mister, ich werf dich irgendwo rein und es funktioniert. und der liefert ab. Das muss man aber einfach mal anerkennen. Aber das Match selber, es war super. Und ich will das jedes Jahr haben. Ich will das, das ist so Tradition werden. Ich finde das so unfassbar unterhaltsam. Und du kannst damit alles machen. Du kannst damit Storys erzählen, du kannst debütieren lassen, du kannst jemand überraschend gewinnen lassen, du kannst jemand aber nicht überraschend gewinnen lassen. Hier muss man auch sagen, führt es ja auch die Story weiter bei Hangman. Der hat jetzt wieder dieses, jetzt war ich kurz davor, 12 endlich in die Finger zu kriegen, jetzt doch nicht. Und dieses Irre in seinem Blick, das mag ich.
Ja, und also du kannst eigentlich auch die Geschichte mit Jeff Jarrett weitererzählen, weil Jeff hat ihm ja die Gitarre über den Kopf gekloppt. Darf man auch nicht vergessen. Also das vielleicht in den Wochen, die jetzt noch folgen, ist das auch eine Möglichkeit. Wobei, wir dürfen nicht vergessen, All Out ist schon am 7. September. Also das ist nur noch 2 Wochen hin. Das ist gar nicht mehr so lange. Dann geht das hier eben schon weiter. Ist schon, ja, ist gerade wie das Brezelbacken, wie man so schön sagt, ne?
Ja, Mai, hast du Dynamite-Ausgabe, dann kann was passieren.
Ja. Weiter ging es dann auf jeden Fall hier mit dem Match um die AEW American Championship, MJF gegen Will Ospreay. Wie gefiel dir das Intro von Will Ospreay, der hier wirklich komplett in den Assassin's Creed-Modus gerutscht ist?
In den ersten 5 Sekunden habe ich gedacht, oh nee, das macht er jetzt nicht wirklich. In den nächsten 5 Sekunden habe ich gedacht, wenn es einen Wrestler gibt, wo ihr das machen dürft, dann Ospreay, weil er halt das Tattoo hat. Und weil er auch bekannt ist, dass er auch gerne hat und weil er auch noch die Moves zeigt.
Der hat ja auch eine Kooperation mit Ubisoft, ne? Also.
Ja, aber ich wollte auch nur sagen, wie man es halt dann gemacht hat, wie man es geschnitten hatte. Erstmal, dass du die Stimmung von Enzio hattest, war sehr cool. Aber wie man es geschnitten hatte, dass du quasi von den Moves vom Spiel übergeschnitten hast zu seinen Moves, das war dann cool. Und spätestens in dem Moment, erstmal mit dem Stuntman, Breakdancer, was auch immer, fand ich cool gemacht. Aber als er dann da stand und dann diese Assassin's Creed-Robe hatte, verdammt, sah die gut aus. Die will ich haben. Dann, das sah dann cool aus und dann kam halt die richtige Musik und wir haben unserem Besuch gesagt, es wird gleich laut. Und dann haben wir lauter gedreht und dann kam dieser Pop, ne, und das, ah, den Entrance, ich gebe zu, auch samt Assassin's Creed-Ding habe ich mir heute schon 4-mal angeschaut. Richtig, 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 richtig cool. Dann kommt MJF raus wie Apollo Creed bei Rocky.
Ja.
Fand ich auch super, die Anspielung. Und dann halt, dass man es komplett übertreibt, ne? Er kommt dann raus. Es gibt dann Pyro. Aber da Pyro reicht nicht. Es gibt ja noch diese Luftschlangen. Dann gibt's ja noch die riesige Flagge. Und dass man das so auf die Spitze treibt, fand ich super. Das mit diesen Luftschlangen-Dingern, hab ich nur gedacht, ey, habt ihr aus den letzten Jahren nicht gelernt, was ist bei den Young Bucks passiert? Da blieb das Zeug überall hängen.
Ja.
War jetzt auch der Fall. Aber nichtsdestotrotz, die Entrances waren richtig, richtig cool. Die Crowd hatte richtig, richtig Bock. Es fühlte sich auch direkt groß an. Und ich nehme es vorweg, es waren 25 Minuten 50 und wir waren komplett drin in diesem Match und es war das Match, was wir erhofft hatten auf der Couch. Sowohl spektakulär als auch vor allen Dingen, was MJF verdammt gut kann. Storytelling, mach halt wirklich einen Ospreay, der leidet, Nackenverletzung oder sonst was.
Ja, Nacken, Rücken, alles einfach. Ja,
ich habe immer diesen einen Tombstone, der da eingesprungen war, der sah krank aus.
Ja, nach dem Sasuke-Special, Flip nach draußen, aufgefangen, ja. Gerade so.
Absolut improvisiert. Generell, ich finde, beide haben eine super Chemie. Das hattest du schon mal in diesem inoffiziellen Ironman-Match gesehen. MJF hat seinen Charakter super ausgespielt. Es gab halt Storyline-Entwicklungen. Es gab am Ende, dass er halt anstatt den Ring halt den Schlagring einsetzen will. Und dann ist aber, wie heißt der Name? Daniel Garcia ist dann zurück. Auch super umgesetzt vom Moment her. Jeder versteht die Geschichte. MJF spielt mit Mimik. Das Match war von vorne bis hinten einfach Sahne. Also ich habe nichts zu meckern. Ich fand es fantastisch. Es fühlte sich groß an. Es war spannend. Es war so spannend, dass wir halt mehrfach nicht wussten, wer macht das denn jetzt? Was willst du mehr? Ich weiß nicht, wie siehst du das? Du bist ja irgendwie sachlicher.
Ich fand, das war ein tolles Match, ne? Weil du hattest auch hier viele, viele Phasen gehabt, ne? Du hattest auf der einen Seite natürlich die Phase, wo Will Ospreay leiden musste, dann Will Ospreay, der sich zurückkämpfen wollte und vor allem der auch mit seinen normalen Waffen hier gewinnen wollte, mit der Hidden Blade, mit dem Stormbreaker, aber ein MJF, der immer wieder einen Weg rausgefunden hat, mal unfair, oder mal ein Auge, mal einen Daumen ins Auge oder dann eben auf eine unfaire Art und Weise, dann mal eben aber auch einfach der Cleverere gewesen und gekontert hat, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ne? Ja, die Masse an Ostcuttern, die wir hier gesehen haben, ist ja auch schon echt beeindruckend gewesen. Aber du hast eben hier auch die Geschichte natürlich gehabt, dass Will Ospreay probiert hat, MJF ohne den Tiger Driver zu besiegen. Er hat wirklich alles probiert. Und sehr oft ist es auch schiefgegangen, wie wir dann gesehen haben, als er zum Beispiel die Hidden Blade nach draußen vom Apron springen wollte, quasi aus seiner Komfortzone rausgehen wollte. Und MJF weicht aus und dann wird irgendwie der arme Kameramann da umgesäbelt. Wir haben uns gestern darüber amüsiert, was für, dass der arme Kerl auch noch unterschiedliche Socken anhatte und noch geschmacklose Unterwäsche. Also,
aber der Bam sah heftig aus, ne?
Ja. Aber der ist wirklich auch geschlagen mit schlechten Modegeschmack und eben auch noch mit der Hidden Blade obendrauf. Und es ging halt dann eben immer wieder hin und her und eben dann noch der Rev-Bomb MJF, der dann hier antießt, den Tiger Driver zu zeigen. Da gab's eben den Konter, dann eben wieder den Low Blow bis nach ganz oben wirklich geschlagen, dass fast die Faust oben aus dem Mund rauskommt. Und MJF dann mit den Brass Knucks, das ist ganz witzig, wenn du im Livestream guckst. Ich habe gemeint so, weil es gibt eine Szene, da liegt MJF auf dem Boden und der sortiert irgendwas in seiner Hose. Und ich meine so, was macht der denn da? Hat er da irgendwie einen Schutz quasi drin oder sonst irgendwas?
Ja, Ulf ist aufmerksam.
Es waren die Brass Knuckles, die er da sortiert hat. Wahrscheinlich haben die gedrückt. Und dann taucht eben Daniel Garcia auf, hier mit der Maske, mit der Skimaske auf oder mit der Sturmmaske, wie auch immer. Und lenkt ihn halt hier eben ab. Und das gibt dann eben Will Ospreay die Chance hier für die Hidden Blade an den Kopf und dann ja Tiger Driver und dann ist das hier auch und dann ist das Ende für die Regentschaft von einem MJF. Ich finde, das ist ein herausragendes Match gewesen. Ich finde es zwar nicht ganz auf dem Niveau von deren 60-Minuten-Ding, was die da haben, oder fast 60-Minuten-Ding, aber die Geschichte war da. MJF als Heel, der seinen Gegner ganz genau kennt, der auch weiß, dass ein Will Ospreay, dass der nur ein Mensch ist und dass der so manchmal auch sehr impulsiv reagiert, wie wir zuletzt gehabt haben, ne? Und sich von Kleinigkeiten ablenken lässt, wo dann eine Knieverletzung kurz gefaked hat, so nur um diese eine Sekunde zu haben, um da einen Ospreay wieder auszukontern. Beide Charaktere wirken hier extrem groß, extrem gut auch einfach. Und das Finish hat für mich super funktioniert für die gesamte Geschichte. Und natürlich dann auch absolut richtiger Sieger, Will Ospreay hier vor heimischer Crowd, musste das Ding holen. In einem MJF bricht da kein Zacken aus der Krone. Das war groß.
Du hattest den richtigen Titel.
Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, dass natürlich dann auch noch gekommen ist, dass ein Will Ospreay nicht den American Title annehmen wollte, sondern wurde dann ratzfatz der alte International Belt rausgeholt. Das war ein richtig gutes Ding. Man kann es nicht anders sagen. Es war ein richtig gutes Ding mit toller Action. Auch da, ich mag es, dass ein MJF einer von den Leuten ist, die auch so ein bisschen das Tempo besser variieren können als andere bei AEW. Du merkst, dass der...
Er weiß, wann man was machen muss. Also er kann ja eigentlich alles, aber er zeigt es nicht immer.
Der muss es auch nicht zeigen. Also
ja, das meine ich ja.
Wir haben von ihm ja auch den Asai Moonsault rausgesehen, der gestanden hat. um dann eine Spanish Fly auf den Boden zu kassieren.
Ja, ne? Auch mit Ankündigung. Jeder kann flippen, okay?
Ja,
und... Das war großartig. Ich finde auch, es war ja auch alles so, es hat Sinn gemacht. Die Geschichte, die vorher war, wurde hier zu Ende erzählt, weitergeführt, auch mit Daniel Garcia, das machte ja auch Sinn. Das war jetzt nicht so ein Eingriff, wo du sagst, warum? Nee, das war einfach so, es macht Sinn, du weißt es, okay, du kannst MJF gegen Garcia sofort bringen, nehme ich auch sofort, du hast mit Will Ospreay den richtigen Sieger, der halt auf der großen Bühne vor einem verdammt lauten Publikum, das im Übrigen sehr gut war.
Ja.
Die ganze Veranstaltung über, auch bis zum Ende hin, die hatten richtig Bock. Drin war, es war, wie du halt sagst, ein spektakuläres Match, was aber trotzdem halt auch Story hatte. Ich fand, es war halt komplett anders. Also ich hätte gedacht, okay, die wiederholen eher das alte Match, also dieses fast ein Stunden-Match. Es fühlte sich anders an, aber es passte halt für das, was halt erzählt wurde, komplett dazu. Auch wie du halt sagtest, mit diesem Provozieren, dass Ospreay da halt gern mal ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand geht. Komplett rund. Also gibt's von mir einfach nur Daumen nach oben, kein Abzug, nirgendwo. Hat Bock gemacht.
Absolut gutes Match. Ich wollte gerade noch, weil du ja hier, wenn wir schon über Outfits sprechen, ne, du hast Apollo Creed beziehungsweise Rocky angesprochen, was so das Outfit angeht bei MJF. Auch Lex Luger, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Er sah auch sehr, sehr Lex Luger-mäßig aus als All-American. Nein, das war ein richtig gutes Ding. Es war ein richtig gutes Match, was die beiden hier abgeliefert haben. Und auch da, die haben eine tolle Geschichte einfach erzählt. Ne? Die haben eine gute Geschichte im Vorfeld gehabt, also solide Geschichte. Ich mag diese Sache mit dem American, International, bla, fand ich jetzt nicht so geil, aber der Hass zwischen den beiden, der war greifbar und die beiden haben auch hier ihre Charaktere
gezeigt. Ja, aber das mit dem American, was ich halt ganz cool fand, anfangs störte es mich, aber dann habe ich irgendwann gescheckt, warum, weil ja dann dieser Beisatz bei der letzten Promo war von MJF, dass er halt eigentlich neidisch war.
Ja.
Und dass er quasi das Schiebeste versucht, was in Amerika geht. Und passt. Aber es gibt ja auch Matches, wo du sagst, ja, die hatten eine gute Story, einen guten Aufbau. Und die liefern dann halt mal so gar nicht ab. Also,
ja.
Underwhelming ist untertrieben. Also, ich springe jetzt mal einfach. Mercedes, Monet, Britt Baker. Ich habe gedacht, jo,
das ist gut.
TBS Championship wird gut. Britt Baker mit einem normalen Entrance. Mercedes, Monet mit einem Queen von England Entrance samt drei Hunden.
Corgis sind das, oder?
Die Corgis mit dem Flauschi-Hintern.
Wir haben uns übrigens so gefragt, ich habe es nicht nachprüfen können, die lieben Menschen, die da die gute Mercedes, Monet begleitet haben mit den Hüten. Wir haben gesagt, ich hab den Eindruck gehabt, als ob diesen Hüten, weil man so diese Hüte normalerweise oder diese großen Hüte normalerweise kennt, sah es ein bisschen so aus, als wenn die hier auf Wish bestellt haben. Gibt's die ja, wirklich das
war Nachmache.
In dieser Form oder eben nicht? Da waren wir uns alle im Chat nicht ganz sicher.
Das war auf jeden Fall irgendwelche Nachmache, die man sich irgendwo geholt hat. Highlight für mich war immer der Kutscher, der zur Musik abgegangen ist. Im Hintergrund. Das wäre auch sehr lustig. Den Entrance fand ich richtig cool. Der fühlte sich halt groß an, passt auch zu diesen Arroganten. Dann stehen sie im Ring und du weißt eigentlich, die Crowd hat richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Britt Baker, fand ich, hat nach ihrem Comeback im ersten Match gegen Shida halt richtig gut ausgesehen, wo ich dachte, hui, das sieht sehr ordentlich aus. Monet ist eh im Ring gut. Und dann kam einfach 17 Minuten 25, ich bin jetzt mal ein bisschen gemein, aber das war halt für mich ein bisschen wie so ein Autounfall, wo du halt die ganze Zeit das Gefühl hattest, es kommt gar kein Flow auf, es dauert zu lange, die beiden haben keinerlei Chemie miteinander.
Ja.
Britt Baker, die auch, also ich muss mal einfach so sagen, ich liebe Britt Baker, ist eine super Wrestlerin, aber die bei fast jedem Move irgendwie mal kurz daneben gegriffen hat, einen Schritt zu weit vorne gewesen ist, um getroffen zu werden, ist einen Schritt weit zu hinten, irgendwie die Positionierung ganz oft nicht richtig war. Und das sah halt alles so unsauber aus. Und ich glaube, beide waren auch im Laufe des Matches echt frustriert. Sarah hat noch irgendwann angemerkt, wenn so, okay, bei Butch ist halt die Kleidung komplett verrutscht. Da hatte die wohl Glück, dass mal getaped wurde. Und zwar nicht nur oben, sondern unten. Also die Kleidung ist generell verrutscht bei ihr, wo die auch die ganze Zeit mit zu kämpfen hat anscheinend. Das war echt, wenn ich dran zurückdenke, ey, Mariah May, Toni Storm hätten hier die Position haben können. Ja. Tat das halt umso mehr weh, weil halt, hier hattest du den Namen. Ich kann es verstehen vom Money-Punkt her. Aber von der Matchqualität her wusstest du, es wird nicht grandios, weil Britt Baker ist nicht die geilste Wrestlerin ever im Ring. Du wusstest schon vorher vom Gefühl her, das kann kippen. Da ist halt der Grad zwischen, ey, sehr intensiv, richtig cool und, oh, das ist echt nicht doll, nicht so breit. Und du hast halt genau dieses ist nicht doll erwischt. Wie fandest du das denn? Du hast es ja live geguckt mit Zuschauern im Chat. Wie war das denn? War ich begeistert?
Weshalb ich gerade naja gesagt habe, ist der Grund, dass, glaube ich, ganz viele Fans sich ziemlich ausgepowert haben über den Verlauf des Abends und dieses Match zwischen Britt Baker und Mercedes Monet dann eben auch genutzt haben, um so ein bisschen durchzuschnaufen. Und dadurch war die Stimmung halt auch während des Matches nicht da. Die waren.
Ja, aber das Match war auch kacke.
Das Match war auch nicht gut. Ich will es gar nicht schönreden. Man hat es auch bei mir im Chat gemerkt, man hat es im Stream gemerkt. Ich habe es auch bei mir gemerkt. Da war der Fluss war nicht so recht da und das hat man ja auch immer mal wieder gesehen, wie du schon richtig gesagt hast. Da wurde mal beim Backslide wurde noch mal nachgegriffen, bei einem Backbreaker wurde noch mal so ein bisschen nachgehoben und irgendwie hat es nicht so recht funktioniert. Es war eine Geschichte da natürlich mit Mercedes Monet, die auch hier den Nacken und den Rücken bearbeitet, auch eine Britt Baker, die dann bestimmte Aktionen nicht mehr zeigen konnte. Die Geschichte war da, aber es hat hier einfach was gefehlt. Und das war vor allem auch eben, wie du schon richtig gesagt hast, die Chemie zwischen den beiden, die hat nicht so richtig funktioniert. Und
es war viel zu lang.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja. Und da muss man, glaube ich, auch gar nicht so lange drüber reden. Ich glaube, die beiden wissen auch, dass das jetzt nicht gerade das beste Match gewesen ist, was sie jemals abgeliefert haben. Und wir haben natürlich dann am Ende noch die Eingriffe hier gehabt, ne, mit den Eingriffen von Camille, die dann nach dem Stomp zum Beispiel das Bein von Mercedes Monet unter Seil gelegt hat. Dann auch, wo der Belt zum Einsatz gekommen ist, erst der TBS Championship, wo dann der Ref den hier noch weggeräumt hat, dann, wo der New Japan Belt hier komplett eingesetzt werden sollte und wo dann auch eine Britt Baker den Eddie Guerrero Gedenkspot mal wieder gebracht hat, was dazu geführt hat, dass Camille hier rausgeworfen worden ist, jetzt so getan, als ob sie mit dem Belt niedergeschlagen worden wäre. Man hat gemerkt, so in der zweiten Hälfte war die Crowd dann ein bisschen mehr da, als dann auch ein paar große Aktionen mit reingekommen sind oder dass dann die Dramatik dabei gewesen ist. Dieses übertriebene Rumgeeier mit der Lockjaw, was halt wirklich ewig gedauert hat. Also,
hör auf, ey.
Ne, und dann ständig Handschuh aus, Handschuh an und ich weiß nicht was. Das hat sich ein bisschen gezogen. Ich fand's
manchmal auch nicht. Eine Sache, wo wir uns sagten, warum machen das nicht alle? dass man halt einfach, wenn Lock angesetzt wird, dass man einfach zubeißt.
Ja, ja, eben, das hatten wir
das ja. Das fand ich klug, aber sollte eigentlich jeder machen. Aber das fand ich gut, den Spot.
Ja. Ansonsten dann eben hinterher dann eben der Konter. Es gab den Moneymaker, den Moneymaker von Mercedes Moné und das Ding war gelaufen. Auch das so ein bisschen antiklimatisch. Ich glaube, viele hätten sich da gewünscht, dass eine Britt Baker das Ding ja holt.
Hab ich auch getippt.
Ja, ich auch. Match war, ich sag mal, mit nach Schulnoten wahrscheinlich, wenn du ganz nett bist, noch eine 4, vielleicht eine 4 minus, vielleicht auch ein bisschen schlechter.
5 plus.
Oder so.
Ja, ich sag mal so, meine Erwartung steigt halt auch dabei, worum es geht. Es geht um Titel.
Ja.
Und wo es auf der Karte platziert ist. Und das ist halt eine große Bühne. Und dann, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber das Ding war halt einfach, ich weiß nicht, hattest du auch dieses Gefühl in dir von wegen so, ja, irgendwie habe ich es innerlich geahnt, wollte es nur nicht wahrhaben?
Ich habe eigentlich gehofft, dass die beiden hier ein richtig gutes Matchup liefern. Aber
nee, gehofft, ja, aber ich meine so vom Gefühl her, das ist so, irgendwie war so.
Nee, ich hatte kein schlechtes Gefühl, was die beiden angeht, sondern ich habe hier in der Position ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Mercedes Moné auch, die hätte für mich noch heeliger, noch dreckiger kämpfen müssen, auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen dieser Biss in die Hand zum Beispiel, das hat für mich schon gut funktioniert. Aber eigentlich hätte sie noch viel, viel gnadenloser und brutaler sein müssen, wie wir es ja schon von ihr gesehen haben, um die Babyface-Seite von einer Britt Baker noch stärker zu betonen. Und das haben die beiden nicht verstanden, dass dann schon zum Beispiel sehr früh dann irgendwie diese Mexican Arm Drags von Mercedes Moné kommen. Weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht dann auch falscher Ehrgeiz ist, anstatt dann lieber einfach einer Britt Baker, weiß ich nicht, mit dem Kopf über das Seil zu ziehen und danach zu würgen oder sowas. Weißt du? Ich war mit der Charakterkonstellation hier auch nicht zufrieden.
Ja, wird auch keine, ich fand halt, weder der Flux wird da halt, noch hattest du von Anfang an so eine In-Ring-Story. Also ich fand halt, gerade die erste Hälfte war halt so, es gab Moves, aber es war jetzt nicht so, dass ich sag, ich sehe das Ziel die ganze Zeit.
Ja, also. Ja,
schwierig.
Genau, schwierige Kiste. Machen wir weiter mit einem Match, was ziemlich kurz gewesen ist. Das Coffin-Match um die TNT Championship, Jack Perry gegen Darby Allin. Erste Frage.
Darby mit dem besten Make-up ever. Also ein Kerl, der sich diese Reißzwecken ins Gesicht klebt.
Ich wollte dich gerade erstmal fragen, warst du enttäuscht, dass ein Darby Allin sich nicht vom Wembley Stadium abgeseilt hat?
Nein, aber als er rauskam, wir haben nur gedacht, uiuiuiui. Also wir haben, ihr müsst euch das so vorstellen, bei unserem Besuch haben wir immer versucht, vorher zu erklären, worum geht es oder wer sind die. Als das Match kam, haben wir ihm dann nur gesagt, das sind die beiden Wrestler, die, wenn sie rausgeschickt werden, nur den Satz zu hören bekommen, bitte bringt euch nicht um.
Ja.
Und dann kam Darby Allin raus mit den Reißzwecken und der Blick vom Besuch so.
Und es ging ja auch gefallen. Hier, es ging ja auch wirklich hier sofort zur Sache, ne, dann, wo dann auch der Sarg, also auch wirklich ein richtiger Sarg, der dann auch gleich zum Einsatz gekommen ist, der dann aufgestellt worden ist und Darby Allin will dann den gegen den Sarg gelehnten Jack Perry hier mit dem Suicide Dive quasi erwischen. Aber da hat Suicide Dive wirklich dann auch
eine wortwörtliche Bedeutung. Dives von ihm, ne?
Und springt dann halt eben einfach mal Kopf über Schulter voran, einfach mal gegen diesen Sarg. Dann hat man Glas, lieber David.
Ja, und da merkst du mal, wie die Quote informiert ist. einfach so als mit Cry Me a River, wo dann das ganze Stadion chantet und Jack Perry es auch nutzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, da hat er auch unfassbar dazugelernt, dass er halt merkt, Publikumsreaktion nicht nur zu ziehen, sondern halt Momente auch auszunutzen. Ja. Weil früher hätte er wahrscheinlich direkt Spot gemacht. Es gab echtes Glas, er ist reingelandet, mehrfach.
Ja, hat ein bisschen geblutet auch.
Ein bisschen, sah böse aus. Generell, was du aber sagst, ist, glaube ich, das Wichtigste. Es war ein sehr kurzes Match. Also ich fand es überraschend kurz, weil es ging zack, zack, zack. Dadurch war halt pausenlos Action. Also beide haben sich's halt richtig gegeben. Jack Perry wollte irgendwann die Rampe hoch, Darby Allin hinterher. Es gab Tapes. Also Darby Allin wurde ja irgendwann verschnürt wie sonst was.
Genau. Hände mit Tape, die Füße dann mit dem Gürtel.
Genau. Und dann wird er noch runtergeworfen von von der Rampe, was eben echt ganz böse aussah.
Ja.
Also man muss sagen, der Leichensack.
Ja, warte ganz kurz. Also wir haben auch noch den Coffin Drop natürlich gehabt von Darby Allin, während seine Hände gefesselt gewesen sind. Und ja, dann ging es eben hoch auf die Rampe. Und da gab es noch eine Powerbomb von Jack Perry, einfach so eine hingerotzte Powerbomb auf die Rampe, auf diesem ebenen Stück, was wir da gehabt haben. Und dann wurde der Gürtel hier aus der Hose gezogen von Darby Allin und dann wurden noch die Füße gefesselt. Und dann hat er ihn halt einfach mal eben von der Rampe geschmissen durch ein paar Tische, die da standen. Die waren aber gesichert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen
habt. Ja, da war Karton drunter.
Ja, und auch Schaumstoff war da auch drunter gemacht, dass das Ding quasi nicht splittern konnte. Also, aber danach ging es dann schon ziemlich fix wieder zum Ende, oder? Dann gab es hier den Bodybag, den Leichensack, wo dann ein Darby Allin reingesteckt worden ist, wo man nochmal den oben ein bisschen aufgelassen hat, nämlich nur für den Moment, wo er dann im Sarg liegt, damit er noch einmal verrückt rausgucken kann. Und ja, dann hat er noch einmal hier so Knie abbekommen im Sarg. Dann war er dann lacker und dann ging der Deckel zu und dann war's das. Nach 10 Minuten, also knapp 11 Minuten war das Ding hier gelaufen. Ja. Bin ich ehrlich, also das war unterhaltsam bis dahin, aber man hatte zu keinem Zeitpunkt diesen Moment für mich erreicht, wo man gesagt hat, jetzt muss das Match enden.
Ich jetzt mal nur rein vom Gefühl her. Ich fand Darby Allin, als er rauskam, wirkte er sehr sickig beim Entrance. Also sehr sickig. Also ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass er rauskommt, da Mittelfinger in die Kamera zeigt. Und generell wirkte er sehr schlecht gelaunt, sagen wir mal so rum. Und ich, also vom Gefühl her würde ich halt sagen, eigentlich war mehr Zeit geplant, waren mehr Sachen geplant, aber dann hat man denen gesagt, ey, Jungs, ihr habt nur 10 Minuten.
Kann sein.
Weil so fühlte sich das Match für mich an, als wenn du halt sagst, so, das macht Sinn, aber es war halt noch gar nicht die Schlussphase da.
Ja.
Und das würde es zumindest alles erklären, weil bis dahin war das alles gut. Also es war intensiv, es war brutal. Ich glaube, jeder in der Halle war halt irgendwie ein bisschen perplex, dass halt Darby Allin nicht diesen einen Spot hat, von wegen so, ja, du machst jetzt das Ding zu, aber ich halt gegen und dadurch machst du es nicht zu.
Ja.
Was du halt eigentlich immer kennst bei diesem Match, aber stattdessen gewinnt er, verliert er halt sofort, ist halt sofort eingepackt. Was danach kommt, sagen wir gleich, aber ich fand halt, für mich fühlte es sich wirklich so an, als wäre es halt, wären es 10 Minuten 40 von einem Match gewesen, was wahrscheinlich ursprünglich 15 oder 17 Minuten hätte dauern sollen. Und man hat da richtig eingekürzt.
Und, hat sich so ein bisschen so angefühlt, ne? Als ob man sich so die Spots, die noch notwendig gewesen wären, die hat man aufbewahrt und alle anderen hat man quasi abgesäbelt. Ja, es war halt zu kurz. Es war halt einfach zu kurz, um da auch richtig Spannung reinzukriegen, weil du eigentlich, du bist halt von einem Moment zum nächsten gehetzt worden.
Ja, überleg mal, Jack Perry war keiner im Sarg drin.
Ja.
Das gibst du eigentlich beim so einem Sargmatch hast du das nie, dass nur einer mal drin ist. Und es war halt einfach, für Jack Perry ist es ein wichtiger Sieg. Ich habe auch auf ihn getippt, das ist alles gut, schön und gut, aber halt die Art und Weise fand ich auch irgendwie nicht passend zu dem, wie es ja aufgebaut war und was vorher zwischen den beiden alles passiert ist. Das war schon fast zu harmlos. Und ja, für mich war es halt ein abgeschnittenes Match. Was für das, was es war gut. Also wir fühlten uns unterhalten, aber es war halt einfach so schon vorbei. Und was eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil du eigentlich mehr wolltest, aber es war halt einfach zu schnell vorbei, vor allen Dingen, weil diese Art Match eigentlich ja auch eine Fehde komplett beendet.
Es passt auch gar nicht zur Wertigkeit von einem Coffin-Match. Das kommt eben auch noch dazu. Hätten sie mal lieber ein paar Minuten von Mercedes Moné und Britt Baker gekürzt.
Ja, 7 Minuten da weg, 7 Minuten hier drauf und wir würden wahrscheinlich 2 ordentliche Matches haben.
Ja, aber wir haben noch einen großen Moment bekommen danach, das muss man jetzt nochmal sagen hier, weil natürlich hat Jack Perry dann gefeiert, stand er ja quasi oben auf dem Sarg drauf und dann kommen ja noch die Jungs von der Elite hier raus, also die Bucks kommen noch dazu und haben noch Benzin mit dabei, warum auch nicht? Und dann wurde erstmal Benzin in den Sarg gegossen, es wurde Benzin auf den Sarg gegossen, aber bevor Jack Perry das Ding hier mit dem Feuerzeug anzünden konnte, gab's dann Licht an, Licht aus mal wieder, aber vor allem gab's dann Seek and Destroy von Metallica und die haben alle gewusst, ah, Sting ist da und Sting hat erstmal hier aufgeräumt mit dem Baseball-Bat, hat auch nochmal, ja, wie soll man sagen, hier nochmal den Stuhlschlag einkassiert quasi, aber genosellt und hat dann vor allem auch die Elite vertrieben und hat dann Darby Allin aus seinem Gefängnis befreit. Das war ein schöner Moment, aber auch da, das ist jetzt subjektiv, für mich hat der eben nicht so groß gewirkt, weil das Match vorher so kurz gewesen ist. Wie ging's dir da?
Ja, exakt gleich. Also genau gleich. Du hättest das genau so machen können, aber mach es halt, dass es so irgendwie eine Schlacht ist, wo Darby Allin nicht verliert, weil er halt eingepackt wurde, sondern weil er halt so malträtiert wurde, weil er halt einfach nicht mehr kann und aber Jack Perry einfach nicht aufhört. Und dass dann halt wirklich diese Extremrettung kommt. Natürlich kamen sie halt wegen Benzin, weil es war halt einfach so schnell und halt es fehlt halt diese Luft zum Wirken lassen. Eigentlich hätte ich das dann halt so gemacht, dass du halt das viel langsamer aufbaust, wenn du sagst, hey, wir drapieren ihn dahin, wir machen dann das und dann das und dann wirklich so, oh nein, es wird immer brenzlig, warum kommt keiner? Und dann lass das Ding kommen. Es war ein schöner Moment für die Crowd hat auch mitgesungen, aber auch hier, der Moment war halt auch sehr kurz. Und wie das ganze Match ist, es war ein cooler Moment, das Match war auch cool, aber es war halt alles zu kurz. Also ich hätte gern mehr davon.
Ja.
Mehr Zeit und was Längeres. Darf ich die Überleitung machen?
Du darfst die Überleitung machen.
So. Ich hätte gern mehr davon, was Längeres. Das würde auch zum nächsten Match zählen, weil Bryan Danielson gegen Swerve, Titel gegen Karriere, ich weiß, dass Ulf jetzt wahrscheinlich einen richtig langen Monolog halten wird, was nicht seine Art ist, aber er hat es sich verdient. Und das auch völlig zu Recht, weil das Ding war Bombe. Also in jeder Hinsicht für mich Bombe. Es war emotional Bombe, es war wrestlerisch Bombe, es war halt vom Storytelling Bombe, es war von den Entrances her Bombe. Weil wenn ich ein Main Event habe, möchte ich auch dieses Main Event Feeling haben und das hatten wir hier komplett. Wir hatten Brian Danielson, der halt, das Video habe ich auch mehrfach geschaut und rumgeschickt, wie blöde, zum Final Countdown rauskommt, wo einfach, weiß nicht, alle nur mitsingen. Also nicht nur der Refrain, sondern generell, es wird einfach nur mitgesungen und das war halt so krass. Und dann kommt Swerve raus. Live-Performance-Fan bin ich normalerweise nicht, aber es passte halt zu ihm. Ich fand seinen Anzug cool, hinten am Rücken mit quasi den großen Kontrahenten, die er halt schlug als Champion. Um nochmal klar zu machen, nochmal, ich bin nicht zu Unrecht hier oben, sondern ich bin es. Und dann stehen die beiden im Ring. Du hast einfach dieses Big-Time-Feeling gehabt. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Und jetzt darf Ulf mal richtig von vorne bis zum Ende alles durchsprechen. Jetzt hau mal richtig Monolog raus. Zeig mal Emotionen, Jung.
Da empfehle ich die letzten Minuten des Livestreams, wo ich das gemacht habe. Natürlich waren hier die Emotionen da. Und man hat ja auch dann die Kinder hier in der ersten Reihe gehabt von Brian Danielson und Bree Danielson. Birdie und Buddy waren hier in der ersten Reihe mit dabei. Und ich bin ehrlich, ich habe mich auch gefragt, muss man sein Kind hier bei so einem Match mit dabei haben? Ja, es ja. trägt Emotionalität bei. Soll das Kind sehen, wie du blutest und vor dir in den Brei getreten wirst? Ich weiß nicht. Nichtsdestotrotz, Match, ganz, ganz großes Drama. Muss man jetzt hier erstmal an der Stelle sagen, ne? Begonnen mit der Anfangsphase, wo es dann eben schon ordentlich hin und her ging, wo dann aber eben auch früh den Swerve hier den Rücken und den Nacken attackiert hat und dann diesen ersten Punkt wirklich gesetzt hat mit diesem Death Valley Driver auf dem Apron, auf die Ringglocke. Also das war schon...
Dabei hat er den übrigens super geschützt. Das hast du in der Wiederholung gesehen, dass er die Hand genau unter seinem Kopf gehalten hat.
Ja. Und Brian Danielson hat nachher auch im Media Scrum gesagt, dass Swerve sehr dankbar ist, weil Swerve hier einen großen Teil dieses Matches getragen hat quasi und das wirklich dann auch mit ihm quasi nur so möglich gewesen wäre. Also hat er wirklich in höchsten Tönen von Swerve und dessen Fähigkeiten geschwärmt. Und die Geschichte war natürlich hier eigentlich so, dass ein Danielson, der wollte die ganze Zeit auch für seine Familie. Du hast immer wieder so Momente gehabt, wo er dann zu seinen Kindern geguckt hat und quasi da die Kraft gesucht hat. Du hast aber auch einen Swerve gehabt, der genauso in die andere Richtung gesprochen hat, ne, und dann auch zu Birdie zum Beispiel gesagt, ja, ne, wenn du einen Wunsch frei hast, ja, dann du möchtest, dass Daddy nach Hause kommt, ja, den kann ich dir erfüllen, ne, das ist gar kein Problem.
Fand ich großartig, ja.
Oder auch, wo er dann eben vor den Kindern gewesen ist und dann quasi die Aktion von Brian Danielson gezeigt hat, wo er ihm dann ins Gesicht getreten hat und in den Kopf eingetreten hat, wie es so schön heißt, ne. Und als Zuschauer warst du ja so komplett an diesem Match drin, dass du es herbeigesehnt hast, dass Brian Danielson irgendwie wieder die Kraft findet, dass er da zurückkommt. Und ich fand es auch so clever, wie man dann die Submission-Moves zum Beispiel verkauft hat, indem Swerve immer wieder, weil es ja thematisiert worden ist, du hast nicht mehr so viel Kraft in deinen Händen und in deinen Armen. Ne? Denn Swerve, der nicht versucht hat, sich den Seil zu ziehen, sondern der immer wieder die Griffe hat lösen können, einfach weil Brian Danielson nicht mehr in der Lage gewesen ist, so hart zuzugreifen, wie er es früher mal gekonnt hätte.
Ja, gerade die ganzen Details.
Das sind diese Kleinigkeiten, die es hier ausgemacht hat. Und Danielson, der dann auch immer tiefer quasi in sein Arsenal gegriffen hat. Wir haben früh schon einen Dive nach draußen gesehen. Wir haben auch diesen Tiger Suplex gesehen von oben, vom Top Rope dann im weiteren Verlauf, ne? So viele große und kleine Aktionen, die es dann hier gegeben hat. Und man hat es hier ganz, ganz hervorragend gemacht, diese Spannung wirklich dann auf die Klimax zu bringen, wenn man so schön sagen.
Die haben auch mit den Erwartungen gespielt.
Ja.
Also mehrfach. Am Ende, du hast ja irgendwann diesen Moment, wo halt, ich würde sagen, so der Geist über den Körper siegt, weil bei den Dancen, wo der sich dann halt hochpusht, immer mehr. Von wegen so, nein, ich gebe nicht auf, und du denkst, alles klar, das ist die Finish-Phase, dann macht er's. Und umgekehrt hast du aber genau denselben Moment bei Swerve, dass halt, er kriegt das nie, also die stärkste Waffe, die Dancen hat, und kommt einfach zurück und wischt sich über die Brust.
Ja, ja.
Und dachte nur, okay, jetzt macht es Swerve. Und dieses, generell war das ja ein Match, wo es sehr schwer vorherzusagen war, wer es macht, wo es keinen falschen Sieger gibt, aber da, die haben trotzdem damit die ganze Zeit gespielt. Aber nicht, dass es künstlich wirkte, sondern es war halt diese stetige Steigerung, wie du halt sagst, okay, Dennis muss immer mehr in sein Arsenal zurückgreifen. Swerve wurde auch immer brutaler.
Ja.
Wo er halt, das war ja schon fast bestrafend irgendwann, wenn er halt einen Kick nach dem anderen reinballert.
Ja.
Obwohl er eigentlich jetzt schon hätte pinnen können, nein, er macht noch einen. Beide haben auch die Momente ausgekostet. Das war halt auch wieder das mit diesem Pausen-Swerve halt nach dem Kick, nicht direkt den nächsten, sondern nee, er guckt das mal in dem Publikum nach dem Motto, wollt ihr das wirklich? Dann mache ich das nochmal.
Ja.
Super.
Gerade diese Kommunikation mit der Familie, ne? Wenn du dann siehst, dass ein Brian Danielson guckt quasi dann in die Ecke und kriecht dahin und greift quasi nach seiner Familie und versucht da noch Kraft zu schöpfen und sagt dann noch so, es tut mir leid, ne? Und dass die das vielleicht auch mit anschauen müssen, wie er hier zusammengetreten wird. Und oder Swerve irgendwann die Schnauze voll hat und ihm halt die Yes-Kicks reinballert und Brian Danielson dann irgendwann einfach die Nase voll hat und ja, dann zurückkommt. Und in dem Augenblick hast du auch gemerkt, wie die Zuversicht im Publikum so wächst. Ich dachte so, ja, jetzt hat er diese alte Kraft wieder zurück, ne? So ein bisschen wie in einem Superheldenfilm oder sonst was. Von irgendwoher nimmt er diese Energie und die beiden dann denkst du, ja, jetzt schafft das. Aber dann kommt Swerve nochmal zurück, zeigt diesen Spin Slam, weißt du, wo er den Upside Down, diese Waschmaschine-Ding da, weißt du, wo er Upside Down nochmal auf den Nacken absetzt. Und ich so, ah, oh nein, jetzt ist es vorbei. Und dann kickt Brian Danielson nochmal raus. Und dann hast du dieses Gefühl, jetzt ist es gleich vorbei. Und dann gibt's eben diesen kurzen Moment, wo dann auch ein Hangman Adam Page nochmal rauskommt, um hier für Chaos zu sorgen, um dann für Ablenkung zu sorgen. Und das gibt dann eben dem Brian Danielson die Chance, das Psycho nie ins Ziel zu bringen. Und 1, 2 und er kickt wieder aus.
Ja, und das meine ich halt, dieses Miteinander spielen. Und es macht ja trotzdem Sinn, dass Hangman rauskommt, der Psycho, jo, aber es hat trotzdem, es war nicht dieses klassische, oh, ich wurde abgelenkt, jetzt verliere ich. Ja. Sondern eben nicht. Und das war großartig. Was ich gemerkt habe, also erstmal Nummer 1 muss ich noch anmerken, das Publikum, Hut ab, weil es gibt immer Publikum, das kann ein Match nochmal größer wirken lassen. Das war ja schon groß, aber das Publikum ging ja mit wie sonst was. Das waren ja Bilder.
Ja.
Wie fast so Wellen von Menschen, die ganze Zeit da am Yes-Chanten sind. Großartig, aber generell dieses Miteinander spielen, mit den Erwartungen spielen, diese Spannung, die halt immer heftiger wurde. Und wir haben das halt bei uns gemerkt, dadurch, dass wir haben die ganze Zeit geredet, bei jedem Match. Bei dem Match schwöre ich dir, 26 Minuten, ich guck nochmal, ja, 26 Minuten, 25 Minuten 30 fiel kein Wort. Es war Totenstille. Und das war halt einfach nicht Totenstille, weil halt nichts zu sagen war, sondern einfach, weil man so gebannt war.
Ja.
Man war wirklich komplett drin und es war halt einfach dieses, du hast auf jeden Fall die ganze Zeit gehofft für Danielson. Ich habe die ganze Zeit nur gehofft, bitte lass Swerve das Ding machen. Aber egal auf welcher Seite man war halt komplett drin. Und das großartig auch an beide Wrestler. Und ich bin auch ehrlich, hätte Swerve am Ende das Ding gemacht, hätte, glaube ich, Danielson eines abschiedswürdiges Match gehabt auf einer großen Bühne und keiner hätte gemeckert. Und jetzt hast du halt hier noch ein Finish, wo halt das auch nochmal anders ist, als jeder vorher gesagt hat. Keiner hätte vorher gesagt, dass Swerve tappen würde. Niemand.
Das hat man am Ende natürlich auch ganz, ganz herausragend gemacht, wo die beiden da wirklich nochmal wie so die Cowboys nochmal ihre letzten Kugeln quasi aus dem Magazin abgefeuert haben, dann wo die beiden mit den Händen quasi verbunden waren, ne, die Fäuste quasi zusammengebunden haben und dann die Vorarms und der Headbutt und dann eben ging es nochmal hin und her und am Ende hat dann eben eine Brian Danielson den LaBelle-Lock angesetzt und einen Swerve versucht eben wieder den Griff zu lösen und Brian Danielson einfach mit die letzte Idee, die er hat, ist dann, er bricht man einfach die Finger, ne? Weil wer gebrochene Finger hat, der kann auch einen gegnerischen Griff nicht mehr lösen. Und dann
das ist Storytelling.
Ja, das ist Storytelling. Es ist fantastisch, weil du auch eben diese Momente immer wieder gehabt hast, wo Swerve durch den Grip, durch die bessere Griffkraft quasi einen Vorteil gehabt hat. Und jetzt hier, dann hat er es nicht mehr gehabt und dann ging der LaBelle-Lock durch und dann tappt er eben am Ende. Ich fand es halt unglaublich. Ich fand es ein unglaubliches Match, auch dass die Familie dabei gewesen ist, hat natürlich noch mal mehr Emotionalität mit dabei reingebracht. Die beiden haben eine tolle, tolle Geschichte erzählt, ohne dass es ein Spotfest gewesen ist. Muss man sagen, du hattest die großen Aktionen, aber es wirkte nicht gerusht, es wirkte nicht übertrieben, sondern da wirkte jede Aktion hatte einen Grund und ganz viele Aktionen hatten ein kleines Detail, was du dir angucken konntest. Und natürlich dann, als hier der Tap-Out durchgegangen ist und das Konfetti flog, die Familie kommt in den Ring, der kleine Buddy jagt das Konfetti.
Ignoriert seinen Vater.
Ja, da kann ich nur sagen, da bin ich inzwischen auch sehr anfällig für solche Augenblicke, dass ich dann emotional werde und so ein Tränchen verdrücke fast schon. Also
ich glaube, was das gut zusammenfasst. Du hast ja gerne mal solche Momente, wo du immer das Gefühl hast, das fühlt sich gekünstelt an. Was die beiden halt geschafft haben, weder das Match noch halt das danach fühlte sich künstlich an. Alles war halt irgendwie logisch, organisch, nachvollziehbar, emotional, passend. Ich finde auch Swerve, klingt ein bisschen komisch, ich wollte, dass er den Champion Belt behält, weil ich finde, er ist großartig. Ich finde, der liefert auch ab und er ist im Ring. Das Match hat nicht alleine Danielson gemacht. Es war schon echt ganz
großes
Kino. Ja, nee, ich wollte es allgemein sagen. ganz großes Kino. Und obwohl er getappt hat, geht er für mich halt kein bisschen geschwächt raus, weil halt der Grund, warum er getappt hat, so gut aufgebaut wurde. Wie du halt sagst, am Ende wurden halt die Finger quasi gebrochen. Und eigentlich war er super vorbereitet, aber es reichte einfach in dem Moment ganz kurz nicht. Und ich fand's großartig. Ich fand's von beiden großartig. Ich fand vor allen Dingen da wieder die Rangliste, wo ist dieses Match platziert? Ist es der Main Event? Und das fühlte sich wie ein Main Event an. Vom Anfang, Entrance bis zum Ende. Mit den Abschlussbildern, mit den ersten Bildern, das Match durchgehend vom Publikum her. Alle haben in diesen 26 Minuten plus Entrance plus Ende das Gefühl gehabt, das ist der Main Event. Und das ist das Wichtige.
Nein, das war auch ein absolut gebührender Main Event für so eine große Show. Es waren tolle Bilder, die das ganze Ding dann hier beendet haben. Bryan Danielson als neuer AEW Champion. Wir haben noch ein bisschen Bryan Danielson vor uns. Das freut mich umso mehr. Das ist allgemein bekannt, aber ich liebe eben auch genau solche Matches. Also so viel Emotionalität in so ein Ding reinzukriegen, das ist ein Kunststück und das haben sie hier perfekt gemacht. Man kann es nicht anders sagen. Man hat es wirklich perfekt gemacht und da auch wirklich ein Swerve, der hier wirklich als aggressiver, als fieser, brutaler Champion rübergekommen ist. Aber genau das sollte er eben auch sein. Er war das Gegengewicht zu einem Bryan Danielson, der hier mit Herz gekämpft hat, der mit Leidenschaft gekämpft hat und der vor allem auch für und mit seiner Familie gekämpft hat. Und das herausragend. Herausragendes Ding einfach. Und schöne Bilder dann eben zum Abschluss. Final Countdown läuft und der Final Countdown wird noch ein paar Mal laufen. Und ich freue mich jetzt auch noch auf so ein paar Matches. Ich will Nigel McGuinness gegen Bryan Danielson sehen. Ich will auch noch mal Zack Sabre Jr. gegen Bryan Danielson sehen. Und da ist noch genug drin, David.
Ja, die Frage ist halt, wie seine Gesundheit ist. Weil anscheinend hatte er ja auch nur eine Sonderfreigabe erhalten für sein Match gegen Jeff Jarrett. Und auch jetzt muss man halt gucken, wie es ihm geht. Ich hoffe, ihm geht's richtig gut. Wir sehen noch ein paar Matches. Ich bin jetzt gespannt, wo die Reise hingeht. Für ihn wissen wir ja ungefähr jetzt, ja, Christian könnte es werden. Für Swerve.
Adam Page?
Ja, eigentlich kannst du Adam Page machen, aber eigentlich hat er auch einen Rückmatch. Und ich habe auch, bin ehrlich, aber nichts dagegen, wenn die beiden nochmal gegeneinander kämpfen.
Vielleicht erstmal gegen Adam Page, damit die Sache aus dem Weg ist. Und
Bryan Danielson. Ja, das Problem ist, das Adam Page-Ding ist einfach viel zu groß, um das jetzt irgendwie schnell abzufrühstücken.
Ja.
So oder so. Es waren zwei fantastische Wrestler, die fantastische Arbeit geleistet haben, die auch absolut gezeigt haben, warum sie da stehen, wo sie stehen. Und das gilt halt wirklich für beide. Danielson, warum er halt sagt, er ist der fucking beste Wrestler der Welt und warum Swerve sagt von mir so, ja, ich bin der Beste. Da sag ich so, ja, ihr seid beide die Besten. Das war schon wirklich ganz großes Kino und ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin auch gespannt, welche Matches wir kriegen. Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass sein letztes Match wirklich gegen Nigel sein könnte. Aber das Schöne ist, er kann es sich jetzt aussuchen und man muss auch dazu sagen, es ist das erste Mal, dass er bei AEW diesen Titel trägt. Und deswegen alles was Besonderes und es war ein rundum cooler Abschluss. Und die Crowd Reactions, ja, ich stehe da einfach drauf, das war schon, das war cool. Also da vielen Dank für diesen Moment und diese Bilder.
Ja, wie gesagt, schaut euch nochmal den Livestream an, wo ich dann auch nochmal eine Ode an das Wrestling gehalten habe am Ende sozusagen. Ja, David, wir müssen jetzt aber trotzdem noch mal zu den nackten Zahlen kommen und nackte Zahlen, die äußern sich bei Headlock immer in Bananen. Also, wie ist dein Fazit zur Show und wie viel Bananen verteilst du?
Es war eine brutal gute Show für uns. Also, wir hatten richtig viel Spaß. Die Main Show, also ich bewerte nur die Main Show. Es waren 4 Stunden, die halt ratzefatz rumgingen. Also wirklich, wir waren am Ende da und dachten nur so, huch, unser Besuch sagte auch, das ging aber jetzt schnell rum. Das spricht sehr für eine Veranstaltung. Die Crowd war richtig gut, die Stage war cool, es fühlte sich groß an, das ist für mich wichtig. So, dann gehen wir die Matches durch. Four-Way-Leiter-Match, ja.
Muss nicht alle Matches jetzt durchgehen, es waren zu viele.
Mache ich immer.
Okay, dann lehne ich mich.
Das Frauen-Match, fantastisch. Hook, Jericho, war vollkommen okay. Tag-Team, gut, aber da geht halt mehr, aber ich sag gut. Casino, Gauntlet-Match, fantastisch. Osprey, MJF, fantastisch. Monet, Britt Baker, absoluter Downer. Jack Perry, Darby Allin war cool, war zu kurz. Main Event, fantastisch. Ich gehe jetzt mal von der Wertung aus. Ich schwanke zwischen 6,5 und 7.
Ja.
Ich gebe aber jetzt einfach die 7 aus 2 Gründen. Nummer 1, die Crowd war richtig gut. Es fühlte sich groß an. Und Nummer 2 ist, wenn am Ende die Zeit so schnell rumgeht, dann muss irgendwas abseits von meiner Analyse verdammt gut gewesen sein. Und das spricht dann halt für ein Event, der halt wirklich locker flockig runterballert und dich unterhält. Und deswegen gebe ich jetzt in diesem Falle mal 7 von 8 Bananen.
Es war ein toller Event. Du hattest drei Matches für mich, die absolut rausgestochen sind. Das war Mariah May gegen Toni Storm, das war MJF gegen Will Ospreay und das war natürlich der Main Event mit Swerve gegen Bryan Danielson. Die drei Dinger sind für mich Must-See-Matches. Die muss man gesehen haben. Nicht nur, weil die Action geil gewesen ist, sondern weil da vor allem auch die Story und die Emotionen geil gewesen sind. Das ist für mich das ganz, ganz Wichtiges. Und wenn mich drei Matches an einem Abend wirklich catchen und nicht nur aufgrund von Effektspektakel irgendwie was drumherum begeistern, sondern wirklich emotional mitnehmen, dann ist das schon was ganz Besonderes. Ich bin bei dir mit den sieben Bananen. Ich fand, das war eine richtig, richtig starke Show. Es gibt Schwächen vom AEW-Produkt, die sich auch hier wieder aufgezeigt haben, namentlich Schnitt und Regie, zum Beispiel auch Sound teilweise. Haben wir gar nicht, glaube ich, so deutlich angesprochen. Also man muss sich für nächstes Jahr auf jeden Fall überlegen, wie man dieses Casino Gauntlet besser präsentiert, dass du früher in Richtung Entrance schaltest, dass du die Leute richtig siehst, dass du auch manche Szenen besser einfängst. Du hast vieles verpasst, wenn du nicht richtig aufgepasst hast. Und das muss man einfach besser machen und da muss man dran arbeiten. Genauso auch mit der Soundqualität. Beim Jericho Entrance, wie es gespielt worden ist, war nicht gut. Also da geht viel, 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 viel mehr. Muss man noch dran arbeiten. Hat mich wirklich auch teilweise gestört. Ansonsten gab es wenig Enttäuschung einfach bei dem Ding. Du hast es genau gesagt. Also wir haben es da auch jetzt in der Review jetzt auch gesagt. Ne? Britt Baker und Mercedes Moné weit unter den Möglichkeiten beider Frauen. Jack Perry weit unter den zeitlichen Möglichkeiten beider Männer. Und auch das Triple Threat Tag Match, finde ich, habe ich mir besser vorgestellt. Mach andere Regeln draus. Mach vielleicht sogar noch Stipulation draus, wenn du ganz viel Chaos haben willst. Aber alle drei können mehr. Und das ist halt eben so ein bisschen die Quintessenz. In drei Matches, die ich jetzt kritisiere, weiß man, dass eigentlich mehr ginge, wenn man das vielleicht so oder so besser gemacht hätte. Hat man nicht. Trotzdem waren da für mich die positiven Aspekte deutlich dominanter. Und auch das Drumherum natürlich deutlich dominanter als dann die drei schwächeren Matches, die trotzdem nicht schlecht gewesen sind, muss man eben dazu sagen, sondern die waren halt eben dann nur okay, wo man gesagt hätte, die hätten auch sehr, sehr gut sein können. Hat nicht funktioniert. Dafür haben drei andere Matches wirklich hier die berühmte 8-Bananen-Wertung quasi durchbrochen. Also
ja, das letzte kriegst du sogar goldene Banane.
Genau, ne? Und das ist schon aller Ehren wert. Deswegen hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit und ich bin auch ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Livestream gehabt, weil so viereinhalb Stunden alleine durchzureden, wäre bei einer beschissenen Card, wenn das jetzt wirklich ein Scheiß-Event gewesen wäre, das hätte ein sehr langer Abend für uns alle werden können. Dann hätte ich irgendwelche Geschichten aus meiner Kindheit erzählt oder so. Nein, das war ein toller Abend, ein krönenden Abschluss mit einem feiernden Bryan Danielson mit seiner Familie. Auch das ist natürlich mal was man da mitnimmt. Du nimmst Emotionen mit raus und das gehört dann eben auch dazu, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen positiver reingeht. Aber es war ein sehr, sehr guter Event, der sehr viel Spaß gemacht hat und auch sehr viel Überraschungen geboten hat. Dürfen wir auch nicht vergessen. Im Casino Gauntlet und so weiter. Jamie Hayter Comeback, was wir gesehen haben. Wegweisende Show auch wieder. Ne? Also ich hoffe, man setzt daran an und man arbeitet auch daran, die großen Geschichten zu erzählen. Weil wir sehen
kein Backstage-Zwischenfall wieder.
Ja, aber wir sehen auch, wenn große Geschichten erzählt werden, sind die Emotionen da und es wird noch mal geiler. Also nur Wrestling, ne? Where the best wrestle ist geil, aber where the best wrestle und auch noch gute Geschichten erzählt werden, ist halt umso besser.
Storytelling gehört immer zu Wrestling dazu.
Ganz genau.
Ohne Wenn und Aber. Aber jetzt bitte kein Backstage-Zwischenfall mehr, sondern jetzt bitte das nutzen und gucken, was danach kommt. Weil All Out, wer bookt das denn in zwei Wochen danach? Das ist absoluter Wahnsinn. Ich will das nicht.
Ja, 7. September geht's dann weiter. Aber für uns geht's erstmal weiter mit dem Bash in Berlin. Dürfen wir auch nicht vergessen. Da machen dann Kai und ich die Preview. Es gibt von uns beiden Hübschen hier die Review, weil gefühlt alle anderen in Berlin sind, außer uns. Und dann gibt's auch von uns beiden das Watch-Along. Wir werden uns dann Samstagabend hier zusammentreffen. Wir haben mal so 6 Uhr angepeilt. Die finale Uhrzeit entnimmt ihr dann unseren Social-Media-Kanälen. Da gibt's noch eine Ankündigung und der David wird noch eine bezaubernde Grafik basteln.
Ja, ich muss ja. Ich muss.
Ja, so sieht's dann aus, David. Willst du noch finalement was sagen?
Nee, es hat einfach Spaß gemacht. Das ist was Schönes. Kurz und knapp.
Ja. Schöner Event, wunderbarer Livestream. Ich danke allen, die dabei gewesen sind. Für alle anderen, Asche auf eure Häupter. Aber ihr könnt es auch nochmal nachholen. Das Ding ist kostenlos, ohne Werbung auf YouTube zu sehen. Da könnt ihr dann 4 Stunden miterleben, wie ich rede und mit der Community quatsche. Und ich hoffe, ihr seid alle dann auch am kommenden Samstag dabei beim Bash in Berlin, wo wir dann auch ein gemeinsames Watch Together hier mit euch veranstalten. Kommt auf unseren YouTube-Kanal, habt eine gute Zeit. Und Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, Kanalmitgliedschaften, könnt ihr uns unterstützen, um einfach, ja, das Projekt hier wirklich dann auch ein bisschen zu befeuern, damit wir die Möglichkeiten haben, so einen Quatsch auch zu machen, damit wir das Equipment haben, um so einen Quatsch zu machen und eben auch die Möglichkeiten haben, um so einen Quatsch zu machen. Und ich glaube, da haben wir alle eine gute Zeit mit. Und wir hören uns dann zur Preview von WWE Bash in Berlin wieder. Und dann sage ich bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.